Bing. Montag, der 24. April. Kein Rhythmus. Das Metronom ist kaputt. Egal. Es ist Ende April. Erdbeeren könnt ihr dieses Jahr vergessen. Es ist regnerisch und kaltisch und bewölkisch. Auch bewölkisch und ja, so vom Frühling merkt man nicht so viel, außer man hat so 5 Minuten Zeitfenster erwischt, wo es mal nicht irgendwie ätzend ist. Also war heute jedenfalls meine Wahrnehmung vom Tag. Regen, Wind und keine Sonne. Wenig Sonne.
Weißt du, was mir bei den ganzen Ich-Wörtern gerade in den Kopf gekommen ist, um dir einen Einblick in mein neuronales Netz zu geben? Ich dachte mir so, Childish Gambino, habe ich lange nichts mehr von gehört. Was ist das? This is America geworden.
Das war die Assoziation. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Gesagt, aber gute Assoziation. Ja. Ja. Interessant. Was geht bei dir so Ich?
Also ich habe einen langen Tag hinter mir. Montags ist immer mein Long Day, also mein Monday Long Day. Also
irgendwie. Dein Schlamo.
Was?
Der schrecklich lange Montag.
Ah, der Schlamo, absolut geil. Wilma am Schlamo, so geht's. Und ich habe ja Abi-Klausuren liegen. Das ist jetzt halt irgendwie so die nächsten Tage und danach kommen andere Klausuren, so ein bisschen jetzt wieder Korrektur-Time. Aber bis jetzt alles in Ordnung. Und ja, Schule war gut, war ein guter Start. Ich wollte mit meinem Bio-LK heute eigentlich rausgehen, so ein bisschen Rottersee-Forschung betreiben, so ein bisschen gucken, okay, mal ein bisschen Gewässerprobe nehmen, ein bisschen Bodenprobe nehmen, ein bisschen Arten bestimmen und so. Leider hat uns dieser kleine 2-3-stündige Schauer eine kleine einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen muss ich jetzt Freitag machen. Aber das ist okay. Und ja. Mehr geht nicht so viel. Mehr geht nicht so viel.
Ich. Geht nicht ich.
Nicht ich. Wie war es denn bei dir in der Kischenstudio?
Kischenstudio, Junge, Junge, Junge.
Nimm uns mit. Du wolltest letztes Mal schon ganz viel dazu erzählen. Da haben wir so viel über andere Kram gelabert. Eltern sein und solche Sachen, wo wir Experten drin sind. Oh, da ist mir eingefallen, ganz am Anfang vom Podcast, bevor ich es vergesse, ich wollte noch Sexy Man grüßen. Wer ist das eigentlich? Weißt du, wer es ist?
Muss ein Schüler sein oder eine Schülerin. Okay. Ja gut, er oder sie schreibt ja ständig. Ja,
stimmt.
Ich lerne für die Klausur und morgen höre ich aber erstmal euren Podcast.
Ich bin großer Fan unseres einzigen YouTube-Zuschauers oder unserer eigenen YouTube-Zuschauerin, also die auch kein Bot ist wahrscheinlich. Obwohl stimmt, der Name vielleicht, weiß ja nicht.
Ist auf jeden Fall ein Fake-Account, so. Also lernen die das? So ein zweiter Account, so ein so Public-Private-Account. So ein halb öffentlich.
Pravlik. Pravlik-ish. Ja. Kommen wir zurück zum Kischenstudio.
Wow, ja. Ich glaube, eine Küche zu kaufen ist somit das Anstrengendste, was ich mir vorstellen kann.
Ja, ich glaube auch, ein Haus kaufen und so ist wahrscheinlich um einiges leichter, ja.
Ich glaube wirklich. wo fange ich an? Ja, also
wie
kauft man
eine
Küche? Also das Ding ist halt, die Küche zu kaufen hat so, du kannst so aus so 2000 verschiedenen Perspektiven irgendwie dieses Projekt anfangen. So. Und was ich damit meine ist, du kannst zum Beispiel sagen, oh, was ist eigentlich so eine Küche, die mir gut gefällt? So, das heißt, du fängst erstmal an zu recherchieren im Internet und guckst dir so Sachen an und entwickelst ein Gefühl dafür für Farben, Stilrichtung, whatever. Und dann zu sagen, ja, das ist meine Küche, so das in die Richtung soll es ungefähr gehen.
Nimmt man da noch Pinterest für? Oder gibt es da mittlerweile auch TikTok und keine Ahnung was für?
Ich habe jetzt mit Instagram und Pinterest tatsächlich die besten Resultate irgendwie erzielt. Aber, und jetzt gibt es große Aber, so direkt der Kritikpunkt an dieser Vorgehensweise ist, das ist halt alles so super, soll ich sagen, weit weg von der Realität, weil alles das, was man schön findet auf Pinterest und Instagram, ist in der Regel halt eben was angefertigt, irgendwas super Geiles und in so einem Preisniveau, wo man sich sagt, ja, will ich das wirklich? Also will ich jetzt wirklich eine Küche für 50 bis 100.000 Euro kaufen?
Oder ein Haus.
Ja. Oder drei Häuser.
Ja. Das finde ich ganz interessant. Das passt so ein bisschen zu dem, Chiara hatte auch mal so ein bisschen hier für die Wand, wo jetzt hier unser Vorratsschrank quasi so ein bisschen visualisiert, auch bei Instagram und so, gezeigt, wie halt so manche Leute, ich glaube, es war gar nicht so teuer zwingend, aber super aufwendig. Die haben quasi so eine, wie nennt man das? Ist das dann ein Einbauschrank? Na, ich weiß nicht. Die haben quasi erstmal so gefühlt eine künstliche Wand eingezogen und dann da rein so einen Schrank gemacht, dass du quasi dann oben und unten dann so abschließend hast, oben dann so Stuck, keine Ahnung, also irgendwie so schöne Muster ins Holz gemacht und keine Ahnung was, aber alles war quasi, waren so Platten, die gestrichen waren und daraus so jede einzelne Platte quasi so einen Schrank gebaut. Das klang super cool, aber woher die Zeit? Ich glaube, so teuer wäre das gar nicht mal gewesen, weil ich glaube, es sind halt viel so einfach so nicht Sperrholz, aber irgendein Billo-Holz, das du einfach schön aufbereitest sozusagen, weil das muss ja kein krasses Holz darunter sein. Aber das ist ja bei einer Küche wahrscheinlich noch mal komplexer als ich baue mir einfach ein paar Bretter an die Wand und streiche die schön. Eine Küche muss ja irgendwie mehr
können. Eben kein, weil Küche halt so kein DIY-Thema ist, wo du einfach sagst, ja, ich gucke mir so eine Anleitung an und kaufe halt einen Baumarkt oder so. Ja. Jedenfalls ist das so die erste Variante, wie man so vorgehen kann. Die zweite Variante ist so, man geht einfach in so ein Küchenstudio und schaut sich halt da oben und denkt sich so, ja, vielleicht finde ich ja was, was mir gefällt. Und ich habe jetzt gelernt, es gibt, ich würde sagen, es gibt vier Arten von Küchenstudios.
Das heißt, du musst schon mal mindestens vier sagen wir drei.
Ja, ja.
Oh je.
Also es gibt einmal diese Variante, Küchenstudio ist in Möbelhaus mit eingebaut. So was man so kennt, halt so dickes Möbelhaus, man geht rein, es gibt halt alles. Und Küchen sind halt eine Abteilung von vielen.
Ja.
Das gibt es. Dann gibt es diese kleinen privaten Boutiquen quasi, diese Küchenboutiquen, wo man so sagt, okay, das ist halt irgendwie so ein kleiner Familienbetrieb und die haben halt nur Küchen und sind halt irgendwie so lokal vertreten. Und es gibt diese Küchenmonster. Wir haben jede Küche der Welt im Angebot. Riesendinger, sowas wie das ist ein riesen Einkaufszentrum, nur für Küchen so gefühlt, wo du halt reingehst und sagst, okay, ich habe hier so 7 Milliarden Küchen zur Auswahl, das ist einfach so ein Riesending. So.
Aber gibt es da nicht trotzdem noch Küchenstudio Nummer 4? Weil ich habe das Gefühl, ich fahre hier in Köln ab und zu mal an so eher so, die wirken von außen zumindest so, wie so Luxus-Küchendinger, so nach dem Motto, die haben vielleicht 7 Küchen, aber die kosten so viel wie alle Küchen in dem großen Center zusammen, wo man sich nie traut reinzugehen, weil man niemals denken würde, dass man da jemals eine Küche kauft.
Oder ist deswegen habe ich am Anfang so gezögert, weil in dieser Kategorie da war von Anfang an klar, okay, brauchen wir gar nicht reingehen. Aber die gibt es wahrscheinlich auch noch, ja. Und was halt interessant ist, am Ende des Tages habe ich das Gefühl, es ist immer das Gleiche. Also die Küchen sind halt von irgendwelchen Herstellern und die sind halt überall, also es gibt halt, der Hersteller verkauft halt überall hin, der verkauft das Möbelhaus hin, der verkauft halt dahin. Und es ist halt so, okay, such dir halt aus, wo du sie kaufen willst. Und das ist eher der Punkt und nicht, wo gibt's die geilste Küche? Weil gefühlt gibt's überall jede Küche.
Und ein Schrank ist ein Schrank und so, ne? Also es ist ja auch nicht so mega viel Spielraum bei Küchen. Oder vielleicht unterschätze ich das auch. Aber ich habe das Gefühl, kannst dich entscheiden, nimmst du einen Schrank oder eine Schublade oder, ja.
Ja, jetzt.
Ich bin gespannt.
Ja. Auf jeden Fall ist halt, ein Ansatz ist halt, du gehst halt in eins dieser Küchenstudios, in welcher Form auch immer, und dann lässt sich halt da inspirieren. Und das war auch interessant, den Ansatz mal zu gehen, weil du merkst halt, hey, das, was ich auf Instagram und Co. so sehe, und das, was ich halt in den Küchenstudios halt ausgestellt sehe, sind halt oft halt zwei verschiedene Welten. Weil Instagram ist halt so, also je nachdem, wonach du guckst, aber es ist halt eher so sehr, sehr nischig, aber halt cool. Also siehst du so ein paar Trends, zum Beispiel eine komplett schwarze Küche oder so, die halt so voll edel aussieht, oder halt so eine komplette geile Holzküche, so Japan-Stil oder so. Also was siehst du halt in der Regel nicht in irgendeinem Küchenstudio, egal welcher von diesen Varianten, weil die halt eher so gucken, okay, was ist irgendwie für die Leute eher ansprechend oder was wird für die breite Masse irgendwie cool. Das
verkauft sich
ja genau. Genau, das merkst du so einen kleinen Clash der Kultur und so ein bisschen. Dann kannst du natürlich auch hingehen und sagen, okay, warte mal ganz kurz, ich gehe ganz anderen Ansatz, so, ich gehe halt in die Wohnung rein, gucke mit an, wie fühlt sich, also wie vibe so die Wohnung und guck dann, was für eine Küche würde da irgendwie reinpassen, so was habe ich für einen Boden da liegen, wie will ich die Wände streichen und guck dann halt. Am Ende des Tages ist es so eine Mischung aus allen Dingen und man nähert sich so, nach meiner Erfahrung nähert man sich so von allen Seiten so ein bisschen an. Man hat so seine Instagram-Inspiration, dann hat man so die Realität der Wohnung und dann die Realität des Budgets, was man sich dann setzt. Und da merkst du halt, dass auch man ganz
hochsetzt,
schnell.
Hochsetzt und hochsetzt.
Ja, das geht super schnell. Und da merkst du halt auch so, wie krass das halt ich sag, wie schnell man das halt aufblähen kann in alle Richtungen. Also, und da fängst du halt an und denkst dir halt so, was ist mein erster Schritt, was ist mein erster Baustein? Und da merkst du halt, du bist, also gerade weil du noch nie eine Küche gekauft hast, bist du halt komplett einfach diesem deinem Gegenüber ausgeliefert.
Klassische Werkstattsituation und so.
Ja, ja, schon irgendwie. Und da war es tatsächlich so, einfach vom Prozess her, dass ich geschaut habe, okay, warte mal, bei welchen Leuten hast du ein gutes Gefühl einfach nur? Also gar nicht so von wegen, hey, wer hat welche Küchen und wer kostet die, sondern wo fühlt man sich erstmal irgendwie nicht komplett verarscht von Sekunde 1.
Mit wem
das war so oft, man? Ja, genau. Wo ist es nicht so cringe? Ja. Und dann halt so die zweite Komponente ist, wie lange dauert es, eine Küche zu bestellen, also zu beliefern und so weiter. Und auch da merkst du halt, das war so das Learning, so je nachdem, wo du bestellst, hast du von vornherein so ganz andere Lieferzeiten. Die einen sagen ja so 4 bis 6 Wochen, die anderen sagen so 2, 3 Monate. Mhm. Und dann kommen so Kleinigkeiten mit dazu. Die einen sagen von vornherein, hey, wir stellen dir die Küche hin, aber du musst dich um alles kümmern. So, wenn der Anschluss für dein Herd noch nicht da perfekt liegt, wo du deinen Herd hinhaben willst, dann musst du dich halt vorher drum kümmern. So. Und andere sagen wiederum, hey, das ist bei uns alles inklusive und wir machen das einfach. Du musst dich um nichts kümmern. Und das sind so diese kleinen Komponenten, weil du merkst, okay, wo ist halt für mich am coolsten noch? Gemessen an diesen Kleinigkeiten, also wie Lieferdatum oder halt eben so kleine Services wie, ja, für uns kriegst du halt eine Leihküche zwischenzeitlich oder halt nicht. Das sind alles so Dinge, wie man halt vorher nicht weiß. Ja, so edle, ja. Ja,
witzig, okay.
Ja, und das sind so Sachen, die du halt irgendwie, die dann quasi so peu à peu rauskamen. Ne? So, erstes Gespräch mal da, so mit einem gequatscht, das mit der Leihküche irgendwie in Erfahrung gebracht, dass es das Konzept überhaupt gibt. Dann mal jemand anders gequatscht in einem anderen Küchenstudio und dann sagt, ja, kein Problem, wir liefern Ihnen das halt in 3 Wochen gefühlt. Okay, wow, das ist natürlich eine neue Info. Und dann gab es erstmal so ein Vorgeplänkel, so nachdem wir geguckt haben, was wollen wir halt überhaupt haben, dann 1000 Küchenstudios angefahren und irgendwann mal gemerkt, so, okay, das ist die Kategorie Küchenstudio, auf die man Bock hat und den Rest sollte man einfach vergessen. Mhm. So. Und das war so Step One. Und da hat man noch gar nichts ausgewählt, noch gar keine Küche, noch nichts. So. Ja, das hat schon alleine irgendwie gefühlt in Stunden, bestimmt locker 10 Stunden gedauert. Also mal da 2 Stunden geguckt, mal da 2 Stunden und dann läppert sich das her. Und dann,
ja. Krass. Das klingt schon super anstrengend, ja. Und wie stelle ich mir das dann vor? Beim zweiten Punkt dann, weil das ja, der Punkt ist jetzt ja nicht so spannend. So, ne? Der macht ja keinen Spaß. Das ist ja einfach nur Mist. So, und wenn man dann aber ja da ist, jetzt wirklich dann, und wenn man sich dann, jetzt kommt ja hoffentlich der Punkt, der so ein bisschen Fun macht wenigstens, wahrscheinlich, wenn man dann aufs Budget guckt und so, wahrscheinlich auch nicht so viel Fun auf einmal, aber wenn man dann so überlegt, okay, will ich 3 Schränke, will ich irgendwie 2 Schränke und eine Dunstabzugshaube, brauche ich eine Dunstabzugshaube und so, nehme ich so einen Herd mit so 5 Platten mittlerweile, gibt es die, nehme ich so einen Herd mit so einer Dunstabzugshaube drin und so, man sieht ja mittlerweile so, das ist ja das Witzige bei Küchen, man hat ja viel gesehen mittlerweile so irgendwie bei Leuten in der Umgebung und so. Deswegen, war das denn dann ganz cool?
Ja, aber weil wir auch da, glaube ich, einfach nur Glück hatten, dass wir da bei dem Berater in dem Küchenstudio einfach jemanden hatten, der gesagt hat, hey, ich mache es euch ein bisschen einfacher, gebt mir einfach euren Plan von der Wohnung. Und da war sowieso schon so ein bisschen was eingezeichnet, so ideenmäßig, hat grob gefragt, so, deckt sich das so mit euren Vorstellungen? Ja, und dann meinte er, okay, ihr kommt da zum Termin, ich bereite halt alles schon mal vor, dass wir quasi auf etwas aufbauen, was irgendwie vielleicht schon 80% ready ist, und dann besprechen wir noch die Details. Und das war halt ziemlich cool, weil genau diese ganzen Kleinigkeiten wie, was für Geräte grundsätzlich könnten überhaupt rein, ja. Wo könnten die dann theoretisch platziert werden, wo gibt es Sinn, wo nicht, was für Schrankkombination, wie hoch muss der Schrank da sein, wie hoch da ist das Tür zum Ziehen, zum Schieben, zum Drehen, whatever.
Sehr niedrig für uns, die Schränke, bitte.
Genau. Hobbit. das war halt ganz cool, weil da war es erstmal so, okay, wir haben halt eine Basis, auf der wir anfangen. Fange nicht bei Null an, sondern es ist erstmal grob schon mal da und dann fängst du halt erstmal an. Und dann beginnt halt das leidigste Thema von allen und das aus meiner Sicht schwierigste, nämlich welche Farbe oder welche Front, welche Platte.
Ich glaube, die fände ich nicht so schlimm. Weißt du, was ich glaube, was mein, also können wir sofort darüber sprechen, ich glaube, was mein schlimmster Punkt wäre so, So, wir haben jetzt hier Wasserhähne. Die sehen alle fünf gleich aus. Aber der eine kostet 5 Euro, der andere 15, der andere 150 und der andere 1500. Und dann so die Frage, welchen Wasser nimmt er? Die können auch nur Wasser speien. Und ich so, okay, die beiden Extreme rauscutten. Das muss irgendwie, ist schon komisch. Aber was ist der Unterschied zwischen einem 15 Euro und einem 55 Euro Wasserhahn? Keine Ahnung. Ja, ist das irgendwie, ist das dann so, wo man dann sagt, ah, wir bereuen das, wenn wir nicht jetzt den 50 Euro Wasserhahn nehmen, weil der 25 Euro Wasserhahn ist nach 2 Jahren im Arsch, keine Ahnung. Das würde mich wahnsinnig machen, wenn Sachen so gleich aussehen und man dann sich fragt, ja, aber was mache ich denn jetzt gerade?
Das ist auch schwierig, da komme ich gleich zu, aber ich würde erst mal mit dem anderen schwierigen anfangen, das eigentlich einfach sein könnte, sollte.
Ja.
Nämlich, wie soll die überhaupt, also in der Regel hast du, glaube ich, so, ich würde sagen, eine Handvoll Dinge, die halt wichtig sind von der Optik. Aber das sind die Fronten, so.
Ja.
Dann die Platte oben. Und dann hast du halt noch so kleine Komponenten, so Farbe vom Wasserhahn, Farbe vom Spülbecken, Farbe vom Herd.
Die schon so ein bisschen sekundärer sind als die ersten beiden, würde ich sagen, aber ja.
Genau, ja. Und dann halt noch die Griffe.
Mhm.
Oder eben nicht Griffe. Und jetzt wird's spannend. Für alle, die irgendwie Anfang 20 sind oder jünger, schaltet einfach an,
was sinnvoll ist. Es gibt mal so eine Viertelstunde.
Nein, aber im Grunde genommen, das ist auch so ein Learning halt. Je nachdem, wie hoch dein Budget ist, hast du halt Küchenhersteller und Küchenmodelle.
Mhm.
So ein bisschen wie, nimmst du den VW Golf oder nimmst du den Lamborghini Aventador irgendwas. Mhm. So. Und dann quasi setzt du, je nachdem, wie welche Hersteller du halt irgendwie in Erwägung ziehst vom Preis her, schränkt das halt deine Auswahl in vielerlei Hinsicht ein.
Mhm.
Und dann kommen so Special-Situationen auf, wie zum Beispiel, du kannst halt überlegen, willst du eine Küche mit Griffen oder willst du eine Küche ohne Griffe?
Mhm.
Ohne Griffe ist nicht gleich ohne Griffe. Ohne Griffe hat verschiedene Ausprägungen. Mhm. Sowas wie, du drückst halt drauf und dann geht das auf. Oder du hast so Einkerbung, wo du halt so reingreifen kannst. Also eigentlich auch ein Griff, aber halt in dem Material.
Nicht extern so, dass du trotzdem die Fronten gut abwischen kannst. So, ja.
Genau. Und dann gibt's noch, oder gibt's so Sondersachen, die du beachten musst. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich will so eine ohne Griff haben und will halt nur so tippen, was halt cool sein kann, dann geht das halt überall außer beim Kühlschrank, weil der ist halt zu schwer für tippen.
Mhm.
Außer du sagst, du hast voll viel Kohle oder gibt's halt so einen Hardcore-Kühlschrank, den kannst du auch tippen. Der hat nämlich so einen eingebauten Motor. So einen Sensor
wahrscheinlich, ne? Ja.
Irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Das gleiche gilt für die Spülmaschine.
Mhm.
Ansonsten hast du Griff frei, außer halt an zwei Geräten, was halt auch irgendwie weird ist. Bei der anderen grifflosen Variante hast du hinten quasi immer so einen sichtbaren Bereich, wo halt eben keine Front ist. Und da gibt es halt verschiedene Farben, die du auswählen kannst. Das ist wichtig für später. Weil jetzt kommt nämlich der Abfuck. Dann denkst du dir halt so, okay, ich werde ohne Griffe vielleicht geil. Dann will ich halt so ein Holz, sagen wir, du willst irgendwie eine Holzverkleidung haben. Ja. Und dann stellst du fest, aber es gibt diesen Holzton nicht hinten. Den gibt es nur bei den Nicht-Holztönen kannst du halt die hintere Verkleidung halt im selben Ton haben. Ansonsten musst du auf Silber oder Schwarz zurückgreifen.
Oder 3000 Euro mehr ausgeben.
Oder das, was halt komplett aber die Optik der Küche wiederum ändert.
Ja, ja, ja.
Das heißt, du bist ständig in dieser Optimierung zwischen einem Budget, den Möglichkeiten, die gegeben sind, und deine Instagram-Traumküche, die du im Hinterkopf hast.
Ja.
Und das ist halt, und das ist dann leichter gesagt als getan, weil es schließen sich halt immer wieder Sachen halt aus. Und dann gehst du halt hin und sagst, okay, du hast so 50 Platten zur Auswahl.
Mm.
Oder so, okay, erstmal muss ich mir vorstellen, wie das überhaupt an der Küche, also wie das in echt aussieht.
Das finde ich so schwer.
Weil das gibt es halt voll selten, dass du halt sagst, du gehst halt irgendwo rein und die haben alles mal irgendwo stehen.
Mm.
Dann guckst du auf Instagram zu Hause, denkst du, ich guck mir das einfach mal an, wie das. Und dann guckst du dir 5 Bilder an von der gleichen Küche, die sehen jedes Mal komplett anders aus.
Ja.
Weil die unter anderem Licht fotografiert und so weiter. Das heißt, das ist halt so gar nicht so easy, von seiner Idee, die man so im Kopf hat, das in die Realität zu projizieren, ohne entweder das Budget zu sprengen oder extrem viele Kompromisse bei seiner Idee zu haben.
Mhm.
Und das war halt der übelste Pain, der dann auch irgendwann am Ende darauf hinausgelaufen ist, dass ich gesagt habe, hey, wir nehmen jetzt einfach so 5 Bretter mit in die Wohnung, legen die mal dahin und gucken,
ernsthaft?
Wie die halt unter dem Licht aussehen.
Geil!
Ja, weil,
ihr seid so Perfektionisten, das liebe ich.
Ja, beziehungsweise es ist halt so, weil du denkst dir halt irgendwann so, du hast halt keine zweite Chance.
Ja, ja.
Wenn du halt da eine Entscheidung triffst, die du dann doof findest, weil zum Beispiel der Boden beißt sich mit dem, was auch immer, was wir dann halt auch zum Glück gesehen haben, wo wir gesagt haben, oh, dieses eine helle Beige, das passt gar nicht, weil das verschwimmt quasi im Boden, das sieht danach richtig albern aus.
Mhm.
Whatever. Das sind so Sachen, die siehst du halt dann vor Ort. Und das heißt, da auch da ist es nicht mal eben so, man geht halt rein, sagt das, das und das, und fertig, sondern man lernt quasi mit jeder Konstellation an Griffen, nicht Griffen, was halt geht und was nicht geht. Und dann merkst du so, fuck, statt eben, ich muss nur eine einfache Entscheidung für die Frontfarbe wählen, ist es, ich muss erst überlegen, welche Farbe ich möchte. Dann muss ich checken, ob das mit den Griffen so passt. Und dann muss ich gucken, dass es nicht das Budget sprengt. Und das optimierst du quasi dann in Realtime die ganze Zeit.
Der arme Küchenverkäufer. Also ist ja sein Job, aber es klingt nach, und ihr seid bestimmt noch nette Kunden, also noch entspannte Kunden. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die halt echt ätzend dann sind und anstrengend.
Ja, und dann kommen halt so Details, ne, wie, okay, man hat sich irgendwann mal geeinigt, gesagt, okay, es werden halt Griffe oder eben keine Griffe und so weiter und so fort. Okay, was für eine Griffe wäre das jetzt? Dann kriegst du auch immer so eine Auswahl, so, hier sind 200 Griffe.
Ja.
Und die gibt's alle in verschiedenen Konstellationen. Du kannst die in schwarz matt haben, schwarz glänzend, in Messing, in Kupfer, in Gold, in Silber, in
Gold.
Edelstahl, whatever. Dann irgendwie so antik angetouched irgendwie mit so ein bisschen
Goldantik.
Rundgriffe, Schalengriffe.
Ey, das ist mein neuer Job. Ich mache genau diesen Struggle für Leute. Die geben mir ein Budget, sagen so, hier Max, hast du 10.000 Euro. Du gehst jetzt hier zu diesem Termin, weil ich habe keine Zeit und keinen Bock. Und dann suche ich ihn einfach Küchen aus.
Ja,
da hätte ich richtig Bock drauf.
Ja, mach das mal.
Ich habe mega den guten Geschmack. Ich habe voll den Blick für Farben und was zusammenpasst.
Und dann, ich sag's dir, da denkst du, du hast es irgendwie geschafft. Dann denkst du so, ja, okay, beim Wasserhahn können sie das Modell leider nicht nehmen, weil wir brauchen in ihrer Konstellation einen, den man rausnehmen kann, weil sie wollen das Fenster ja öffnen. Ah ja, stimmt, wäre gar nicht so unsmart, das Fenster zu öffnen. Ja, okay.
Aber cool, dass er sowas denkt. Also das ist halt irgendwie cool, wenn man da ein Gutes hat, ist schon cool, ne?
Ja, aber. Klar. Und dann ist es so, okay, jetzt kommen wir zu den Geräten. Wollen sie eine, also und das Ganze ist halt aber auch immer so, egal wo du bist, das ist halt immer so halb shady, so in der Preiskalkulation.
Ja, klar.
Du weißt halt, das ist halt so, auf der einen Seite kannst du halt auch nicht so läppsch sein, weil du brauchst ja was von denen, das heißt, kannst du nicht sagen, ne? Sondern es ist halt immer so, ja, ich kann dir den Endpreis immer nur sagen, wenn wir alles so ausgewählt haben. Und ich so, ja, kannst du eigentlich auch vorher bestimmt.
Natürlich. Aber wahrscheinlich gibt es dann so crazy Rabatte, so wenn du den Hersteller nimmst mit dem Gerät, dann ist es günstiger, als wenn du das günstigere Gerät mit der Küche nimmst, dann ist es teurer aus irgendwelchen Gründen. Und wahrscheinlich ist dann so das Günstigste wahrscheinlich immer so, wenn man sagt, okay, wir machen nur Holz und Küche, die Geräte kaufen wir selber dann irgendwie, aber dann müssen die ja passen und so weiter.
Ja, und dann, und wer baut dir das auf, dann musst du dich nochmal um Aufbauservice kümmern, der das nicht, und dann und dann ist so, dann muss ich aber Elektriker rufen, weil das, was die ja auch machen, ist
eigentlich Starkstrom, Schmarkstrom, kein Problem, rot in rot, piecing. Blau in blau, grün in grün.
Legst einfach so offen.
Kurze Bio-Buddy-Anekdote. Wir haben den Umzug zu Dandy damals zur alten Wohnung noch gemacht in Rodenkirchen. Und Andi, unser Siegener Freund, der alte Bauarbeiter, der, der hat exakt nämlich genau das gesagt. War so, ja, ich schließe euch den Herd an, ist kein Problem. Hat den Herd angeschlossen. Und als Danny dann irgendwann 4 Jahre später ausgezogen ist, haben die beim Umzug, beim Ausziehen festgestellt, dass der Herd völlig falsch verkabelt ist und dass fast die ganze Wohnung abgebrannt wäre quasi.
Ja, sowas lernt man halt auch so.
Ja, kein Problem, mache ich euch.
Warte mal, dann stellst du eine naive Frage wie, aber warte mal, wenn der Herd da ist, das sind 5 Meter bis zu dem Anschluss, ja, kein Problem, das, beim Herd ist das eine zweifaserige irgendwas.
Ja, klar, weiß ich,
okay. Kein Problem. Okay, aber der Backofen ist noch weiter weg, der ist so gefühlt so am Äquator, wie kommen wir da hin?
Ah, jetzt sieht ja ein Schloss, das vergesse ich immer, ja, klar.
Ja, genau, dann ist so die Frage, dann kam so, das kommt so Aussage wie, ja, das werden wir vor Ort beim Aufmaß dann checken, ob die Steckdose isoliert ist, weil eine isolierte Steckdose, die quasi eine eigene Sicherung hat, kannst du einfach Backofen Plug and Play reinstecken.
Ah, okay.
Wenn die aber nicht isoliert ist, sprich, wenn es keine einzelne Steckdose ist, die quasi eine eigene Sicherung hat, dann musst du ein einfraseriges irgendwas verlegen. Klang für mich wie so ein Fabelwesen. Ich dachte mir so, okay, macht ihr mal, ne? Aber das ist so, das kein Problem, ne? Und da Kontrast nochmal zum anderen Küchenstudio. Ja, das müssen sie alles selber sich vorher drum kümmern. Wir kommen dann nur hin und schließen nur noch an. So. Mm. Und das sind so die Kleinigkeiten, wo du denkst, ja, hab ich da Bock drauf? Weißt du, dann musst du auch Elektriker koordinieren und dann sagt er, ja, der hat Mist gebaut, das Kabel reicht nicht. Und dann stehst du da und denkst du so,
wo ist die Leihküche?
Ja. Genau. Naja, jedenfalls, ich glaube, das waren aber so, genau, bei den Geräten ist auch so ein bisschen random, ne? Da, oder warst du, und irgendwann mal war ich halt so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, du wirst jetzt mal so einen Rotstift nehmen und dann mal so gucken, weil du kriegst so Angebote, um so einfach mal ein Größenordnung zu nennen. So das erste war irgendwie so 22.000 Euro. Dass du so, ich glaube, ich so, wie viel krieg ich für eine Niere? So. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, das geht
nicht. Vor allem
nicht.
Für deine Niere.
Dann, weil du denkst halt auch so, für meine kaputte, vernarbte Niere, du denkst halt auch so, es ist halt am Ende doch eine Mietswohnung, ne? Was, wenn wir in 5 Jahren ausziehen? Und dann sagt der Nachbieter, ich hab keinen Bock auf die Küche. Dann sagst du, ja, okay, schade, doof. Was mach ich mit der?
Naja, aber wenn ihr Glück habt, ist die Küche jetzt ja, also wenn ich das nur ganz grob noch auf dem Schirm habe, ist ja eine relativ normale Küchengröße und so. Also relativ normale Küche, das heißt, also jetzt nicht schrägen und keine Ahnung was. Und das heißt, im Best Case könnt ihr, und die euch richtig gut gefällt, könnt ihr ja so vielleicht umziehen, ne? Das ist ja natürlich dann so cool. Ich glaube, das haben wahrscheinlich jetzt ein Wild Guess, aber ich glaube, viele unserer Eltern haben das ja quasi so gemacht, die haben einmal eine Küche gekauft und die halt immer umgezogen. Und es hat dann irgendwie schon funktioniert, einmal was mal weggekürzt, mal was hingemacht und so. Also jetzt bei uns war es schwierig, aber egal. Ja, ich glaube,
dass das ja aber auch das sind so Sachen, auf die du keinen Bock hast im Zweifel,
beziehungsweise das ist dieses Baby. Das ist jetzt quasi eure Küche. Das ist so die andere kaufen sich einen Hund, ihr kauft euch die Küche.
Aber da war es halt so, irgendwann an dem Punkt, wo du halt sagst, okay, auf der einen Seite willst du halt keine Kompromisse machen, weil du willst ja nicht irgendwie so alle 2 Jahre irgendwie einen neuen Backofen kaufen, weil er irgendwie kaputt ist und scheiße oder halt so ein Energielevel hat von so Doppel-Z irgendwas, so, wo du denkst, okay, auf der anderen Seite willst du halt auch nicht irgendwie sagen, hey, ich zahle jetzt irgendwie nochmal 5.000 Euro extra, weil die Geräte irgendwie mit mir sprechen oder so. Und da war es halt so ein richtig, so ein Hardcore-Gamble, weil es die ganze Zeit so, okay, jetzt simulieren sie mal alles Premium. Zahl, denkst du so,
34.000.
Okay. Nee, es war so, warum ist das jetzt günstiger? Weil irgendwie, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Und dann meinte ich so, okay, aber dann nehmen wir jetzt wieder den Billig-Kühlschrank rein, weil der ist genauso scheiße wie der teure. Macht das einen Unterschied? Nee.
Ach so. Ich
so,
hä?
Und dann meinte ich so, außer wir nehmen den aus dem Lager. Ich so, ja, meinetwegen. Und das sind 500 Euro. Ey, denkst du so, das ergibt einfach alles keinen Sinn.
Yo.
Und dann war es halt die ganze Zeit so ein Hin und Her zwischen, okay, aber jetzt machen sie das und nehmen sie dies raus und das rein. Und dann war es so die ganze Zeit so ein Balanceakt zwischen, was braucht man, was will man nicht. Und bin ich bereit, das wegzugeben? Will man Küche? Zum Beispiel so was Banales wie Mülleimer unter der Spüle. Willst du einen, der eingebaut ist und den, wo du den Mülleimer rausziehst? Oder willst du einen, der quasi in diesem Ding ist, den du rausziehst? Willst du einen aus Plastik? Willst du einen aus Aluminium?
Willst du einen aus Gold?
Und dann ist so 100 Euro für so ein Billigding einfach. So oder 500 Euro.
Ja.
Und ich so, Mülleimer, was für 500 Euro reicht? Gut. So. Dann geht das halt so hin und her. Und am Ende denkst du halt nur so, okay, wir sind jetzt irgendwo angekommen und ich fühle mich immer noch beschissen innerlich, weil ich mir dachte, man kommt da so mit 12 raus und auf einmal bist du bei 17, denkst du so, das sieht halt immer noch doof an.
Ja.
Und dann war es halt so, okay, dann handelst du halt noch mal so auf. Aber das war halt so eine komische Situation, weil alles weird war. Und dann war es okay, so, ja, okay, geben Sie uns noch dieses doch das geile Gerät. Und wir kriegen diese Übergangsküche gratis. Und dann sind wir happy. So, und dann, so. Und dann bist du immer noch bei 16.000 irgendwas. Denkst du so, ja, also habe ich jetzt irgendwas, also kann ich diesen 22.000 überhaupt vertrauen? Ist das jetzt eine echte Zahl?
Ja. Ach krass, jo, ich kann mir vorstellen, dass das so, das ist ja so dieses, da ist ja noch schlimmer, als wenn du so ein Auto kaufst oder sonst irgendwas, weil dein Gegenüber kennt ja voll deinen Struggle. Der hat ja mit dir diesen ganzen Prozess durchgemacht, vielleicht sogar über mehrere Termine. Und das heißt, der weiß, du brauchst diese Küche. Und zwar bald. Das heißt, du hast einfach null Verhandlungsbasis eigentlich, weil dass du dann jetzt am Ende dieses Prozesses abbrichst und dann sagst, nee, dann suchen wir uns was anderes, nachdem du ihm vorher schon gesagt hast, schön, dass wir endlich mal jemanden haben, der sich Zeit für uns nimmt und bla bla bla, wir haben ja schon 2 andere Küchenschuhe durch, oder? Und dann weiß er natürlich auch, also wenn er jetzt ein bisschen nicht gemein, aber wenn er halt ein guter Mitarbeiter sozusagen ist, weiß er auch, ja, ich kann euch eigentlich erzählen, was ich will, in einem gewissen Rahmen. Ich hab euch.
Das ist natürlich. Ich meine, was halt mich beruhigt hat am Ende des Tages, sind so, du hast so ein paar Benchmarks, ne? So, du weißt halt zum Beispiel, was haben irgendwie deine Eltern mal für eine Küche ausgegeben, das hatte ich irgendwie noch so im Hinterkopf. Oder was hat die Küche gekostet hier in der Wohnung? Oder, und das habe ich dann am Ende dann auch gemacht, ist, du kannst halt so Geräte halt googeln, klar. Da stehen halt irgendwelche Preise.
Ja.
So, das sind nicht die gleichen Preise, weil das ist so Saturn-Preis, das ist nicht. Das ist so geil, im Katalog von denen steht Preis, Beispiel, ein Herd, steht bei denen 1.600 Euro. Wenn du den googelst, Das kostet 1.000 Euro.
Hm. Und wenn du ihn in der Küche eingebaut kaufst, kostet er 700 Euro.
Wahrscheinlich. Und ich war. Und das ist aber. Aber was halt okay war, war zu wissen, okay, was kostet so. Also, super wichtig. Man denkt, ist eine Platte ist eine Platte. Nein, hm. es gibt diese normalen Platten, wo halt so.
Sperrholz
gelöst, so Pressholz ist. Ja. Genau. Dann gibt es irgendwie so Keramikplatten, Steinplatten. Und
von Marmor,
Gott geküsster, weiß ich nicht, Marmor-Gold-Legierungs-irgendwas.
Ja.
Und du denkst dir so, okay, das ist eine Platte. Und dann guckst du auf deine Küche, die hat viele Platten, denkst du so, okay, was ist jetzt, wenn ich das Upgrade mache? Ja, das sind dann 3.000 Euro mehr. Oh, okay. Und das andere Upgrade, ja, das sind dann 6.000 Euro. Dann denkst du so, okay, wir bleiben bei diesem gepressten Shit, da ist mir egal.
Und das ist auch so. Das ist ja auch noch ein Punkt, genau. Weil das ist ja sowas. Das ist ja so ein Benutzgegenstand dann quasi auch noch, ne? Du weißt, wenn du die Küche real nutzen willst und nicht nur eine Küche in deiner Wohnung hast, die man irgendwie ausstellt, damit Leute sehen, oh, guck mal, ich habe eine tolle Küche, dann ist die in der Regel jeden zweiten Tag irgendwie ein bisschen siffig, so, ne? Dann hast du mal Fettflecken an der Front, dann hast du mal eine Katsche irgendwie in der Platte, weil irgendwie dir der Teller ein bisschen zu fest da, keine Ahnung was. Und wenn du mit diesem Gebrauchsgegenstand-Gedanken da dran gehst, das ist ja dann noch gemeiner, dann diese Rechnung zu machen und zu denken, eigentlich kommt man, also oder vielleicht ist das eigentlich auch gut, weil das einmal wieder so ein bisschen aus diesem, wir kaufen uns gerade ein Kunstobjekt für viel Geld hin zu, naja, eigentlich kaufen wir uns gerade eine Bohrmaschine. So, die soll einen Zweck erfüllen und irgendwie cool sein, so ein bisschen, aber die muss jetzt nicht, so, wir können so dekomäßig können wir unsere Wohnung vielleicht anders gestalten, mit günstigerer, coolerer Deko sozusagen, ein bisschen, ne?
Ja, und das ist genau dieser ekelhafte Spagat, den du irgendwie hinkriegen musst.
Ja.
Und das halt, und das war das hat wirklich so viel Kapazität gekostet. Und das halt unter so vielen möglichen Variablen, die du spielen kannst. Weil alles ändert sich mit jeder Kleinigkeit. Wenn du, je nachdem, welche Griffe du nimmst, das 300 Euro mehr oder weniger.
Mhm.
Ne? Je nachdem, welche Plattenvariante du nimmst. Zum Beispiel, der Hersteller sagt, es gibt so 10 Platten. Die sind gratis quasi dazu, so. Also, was ist gratis? Also, ne, die kosten halt so viel wie die Länge der Küche und das kein Aufpreis. So.
Ja, ja.
Dann sagst du aber, irgendwie gefallen die mir nicht. Die sind halt optisch nicht so schön. Also, ja, kein Problem, hier ist der andere Hersteller, der macht ihnen alles. So, aber das sind 1.000 Euro mehr. Denkst du so, und wo sagst du halt zu deinem eigenen Geschmack, ist okay, und wo sagst du halt, ist halt, muss, ne, willst du halt keinen Kompromiss machen. Das war echt eine ultra anstrengende Nummer.
Ja, das Krasse finde ich, und das erzählt gerade jemand, dessen Job es ist, genauso, also in viel monumentaler sozusagen, solche stressigen Situationen zu managen sozusagen. Da kommen irgendwie 18 Inputs und ich muss auswählen, was irgendwie relevant ist. So, klar ist es einfacher, weil es einen nicht persönlich betrifft.
Mhm.
Aber wenn du mir schon sagst, das stresst dich, dann heißt es so, oh Gott, ich würde da reingehen und sagen, weiß, weiß, Gold, weiß, danke, Ende.
Ja, ja. Ja, also mich hat's halt insofern nur gestresst, weil es halt eben, ich glaube, wenn man da irgendwie in einer Phase irgendwie gerade ist, wo man einfach sagt, hey, ich kann mich auch darauf irgendwie konzentrieren und ich kann mich da so ein bisschen reinfuchsen, dann ist es nochmal was anderes, weil dann kann man anders auftreten, ne, dann weiß man im Vorfeld so, was Sache ist, man ist nicht so grün hinter dem Ohr oder blauäugig, wenn man da sitzt, man kann halt anders irgendwie Entscheidungen treffen, weil man weiß, okay, was brauche ich wirklich in meinen Geräten, müssen die das wirklich können? Man hat irgendwie vielleicht auch schon Erfahrungswerte so mehr gesammelt und so war es einfach so, es war einfach so, okay, so ein Nebenprojekt, was halt irgendwie funktionieren muss, neben halt Leben. Und wenn man dafür halt keine Muße und trotzdem will, dass es irgendwie ordentlich ist, dann beginnt halt dieser Stress, der irgendwie einen so, also mich dann in dem Fall halt einnimmt und ich, wo ich mir denke, ich bin einfach nur froh, wenn es fertig ist.
Ja.
Weil es gibt halt, und es kommen halt immer so Sachen dazu wie, ja, okay, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, dann bist du doch in der Kalenderwoche schieß mich tot und dann ist die Küche halt früher da.
Mhm.
Dann lernst du aber, wenn du aber so eine Pantry-Küche, so eine Übergangsküche haben willst, kostet die halt Geld. So 150 Euro, einfach nur, dass dir jemand da hinbringt und aufbaut. Und denkst du so, aber ich will nicht 150 Euro, ich will dieses Geld lieber in einen geileren Backofen stecken.
Ja. Dann kann ich auch mal einen Monat vielleicht oder zwei Wochen vielleicht auch mal lieber anders essen. Ja.
Ja, und da zweifelst du halt jeder deine Entscheidung an. So zum Beispiel, war es halt so, ich wollte halt immer, ist jetzt ein bisschen super nerdy, aber die Hausmütter und Hausmänner oder wie auch immer, Väter wird's freuen, ich wollte unbedingt eine Pyrolyse-Funktion im Backofen
was
haben.
Was zur Hölle ist das,
Alter, Mann? Alter, bester Shit. Also, hast du schon mal einen Backofen gereinigt?
Ja.
mit diesem Spray, also mit diesem Schaum, den du so reinkippst.
Ich hatte nicht so ein Spray, glaube ich, sondern es war so, ja, naja, ich hatte so ein pastiges Zeug irgendwie, ja.
Mhm. Aber du kennst jetzt Struggle,
ja,
ne?
Nicht so geil, deswegen macht man es so einmal, wenn man auszieht und einmal, wenn man einzieht, ja.
Genau, genau, ja. Einmal so, ne? Ja. Und jetzt habe ich gelernt, und das war halt so lustig, weil das so, egal mit wem ich gesprochen habe, der irgendwie ein bisschen, also schon ein bisschen Küchenerfahrung hat, alle haben gesagt, das ist das Geilste auf der Welt. Und dann denkst du, okay, what? Ich höre mir das mal an. Was ist Pyrolyse? Pyrolyse ist folgendes.
Eine Attacke von Pannenflammen und was noch?
Also du nimmst einen kleinen Salamander am Schwein. Nein. Also du nimmst alles aus dem Backofen raus, also die ganzen Bleche und so.
Mhm.
Dann machst du die zu und dann wählst du diese Funktion und dann verschließt er sich quasi, dass du ihn nicht mehr aufmachen kannst. Mhm. Dann lockt er quasi zu und erhitzt sich so auf 500 Grad oder so. Mhm. Also übertrieben krass und das halt für eine Stunde oder so.
Mhm.
Also weißt du, deine Stromrechnung geht dann an dem Punkt so quasi ins Unermessliche, aber spielt keine Rolle. Weil was passiert, alles Fett und alle Ablagerungen, die sich gebildet haben, werden einfach zu Asche. Das heißt, du lässt das so durchlaufen, dann machst du ihn auf, dann nimmst du ein feuchtes Tuch und dann wischst du so in der Mitte so ein kleines Aschehäufchen und dann wischst du das einfach so weg. Das ist die Erzählung, die wir Leute
hier gemacht haben. Mal gucken,
dann, ob das so ist. Dann wischst du es weg und dein Backofen ist picobello. Bellissima, sauber.
Ja. Krass, ich habe mich gerade gefragt, kannst du damit nicht auch geile Pizza backen? So 485
Grad Pizza? Habe ich auch
überlegt. So nach dem Motto, so hey, ich mache diese Funktion irgendwie für 2 Minuten an und dann mache ich Pizza rein und dann hole ich die raus.
Ich fürchte, das geht leider nicht. Das wäre aber richtig geil, hätte ich gesagt. Ja.
Weil, wenn, dann musst du es doch auch nutzen. Okay, das ist also the real shit, ich verstehe.
Und dann stellst du dir die Frage, ist mir das 150 Euro wert oder nicht? Und du weißt gar nicht,
sind es eigentlich 150 Euro?
Natürlich, das war von Anfang an klar, dass das rein muss. Das waren halt so, das sind so Sachen, wo ich sage, okay, da bist du halt, du bist eigentlich dem Löwen ausgeliefert, ne? Der frisst dich mit Haut und Haar.
Ja.
Omar schon Ulle Hahn.
Absolut. Das schlimmste Deutschgedicht damals, ja.
Aber du weißt halt, das sind so Kleinigkeiten, die du spielen kannst. Das war am Ende des Tages auch das Ding, wo ich gesagt habe, okay, was auch immer der Preis gerade ist, gib uns gib uns Pyrolyse noch und gib uns diese Lieferung von dem Ding noch dazu.
Ja.
So.
Ja.
Und das war auch so random, zwischenzeitlich so, ja, zwischendurch rechnet irgendwas, ja, 17.800, ich so, hab bei der Minute einfach da gesessen, nicht angestarrt, wie ich so einfach nur so, nicht, aber ich war einfach fassungslos, war ich so. Und dann sagt er auf einmal so ganz lässig, ja, okay, machen wir 17.5.
So, wie random ist das?
Also so es ist komplett random. Ja, also ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt der, wahrscheinlich werden Leute das hören und sich so denken, ey Leute, ihr habt dich voll verarschen lassen. Und dann wird gesagt, boah, voll gut. Und du weißt einfach nicht, wer recht hat. Niemand weiß, wer recht hat. Das ist so wie so Schrödingers Katze. So. Niemand weiß, tot, lebendig, keine Ahnung.
Wahnsinn, ey. Ja, das Spannende ist, finde ich, der Gedanke, da kam mir gerade so, als du so gesagt hast, ja, man ist ja, ihr habt jetzt gerade nicht die Zeit, um euch da so richtig reinzunörden und so und dann dahin zu gehen und so. Aber so meine Beobachtung war, jetzt nicht von Küchenstudios, aber so zum Beispiel von, wenn man mal so ein bisschen mehr hier in so einem Mietsmarkt drin ist oder wenn man sich in irgendeine, wenn ich irgendeine Symptome habe und mich lese da mich krankheitsmäßig ein und klar, jedem ist klar, ne, Dr. Google und so hat seine Schwächen und so, ne, aber wenn man so das Gefühl hat, okay, komm, ich nehme jetzt mal die Zeit, ich gehe zu einem Experten, aber vorher informiere ich mich mal so ein bisschen.
Mhm,
können unterschiedlichste Bereiche sozusagen sein. Ich habe bis jetzt, glaube ich, selten bis nie die Erfahrung gemacht, dass ich danach so dachte, geil, das hat sich voll gelohnt. Ich konnte voll auf Augenhöhe mit dem Gegenüber reden. Sondern egal, ob ich gefühlter Experte war und auch dachte und auch meiner Meinung nach eine Sache besser wusste und dann so sagen konnte, hey, aber hier, das zeigt doch, dass es so und so eher ist.
Mhm.
So, ne? Siehe mein Zahnarzt jetzt gerade. So, dass ich dann so dachte so, naja, aber der Schmerz ist ja nicht am Zahnfleisch, das spüre ich ja. Ja, ja, warten Sie mal ab, es ist in der Regel immer das Zahnfleisch. So. Aber ich weiß es doch. Also, ja, dann warte ich halt einen Monat. Ach ja, es ist nicht weggegangen. Ach, komisch. So, und deswegen, also das finde ich so, weil man ja eigentlich denken könnte, okay, du dummer, uninformierter Mensch, ne, du willst mit Geld auf Probleme werfen, du könntest dich auch mal selber ein bisschen bemühen und dann könntest du es selber irgendwie lösen sozusagen oder selber besser darin sein und dich nicht abziehen lassen.
Ja, ja.
Ja, Bullshit. Ich glaube, das ist ein Gerücht. Ich glaube, es ist einfach, das Problem ist, dass wir in so einer, ich weiß nicht, das ist ein bisschen weit ausgeholt, aber in so einer spezialisierten Gesellschaft quasi sind, dass wir so viele Spezialisten und Experten sozusagen haben, dass du die eh nicht, die sind so in ihren Routinen dann drin und sagen so, ja, in 9 von 10 Fällen ist es das. Und deswegen fahren wir damit und mehr Energie investiere ich da gar nicht. Und dann ist jetzt, und egal was der Gegenüber sagt, dann nicke ich ganz nett und sage, ja, sie haben sich aber informiert. Oh, das ist ja interessant. Nee, doch nicht. Erinnerst du dich noch, als ich damals beim Doc diesen den Test gemacht habe, meinen Bluttest machen wollte, so wo ich gesagt habe, so, ja, ich würde gerne mal wissen, wieso die Werte sind. Hier, ich habe mich informiert. Ich habe eine Liste von diesen 10 Werten mitgebracht, die ich spannend finde zu untersuchen. Ja, ich weiß, ich muss es selber zahlen. Ja, ist mir alles klar? Let's go.
Ja.
Ja, also ich würde ihn ja schon, also das ist eigentlich unnötig, das brauchen sie nicht und das brauchen sie nicht. Ja, aber ich würde es gerne machen. Ja, aber eigentlich brauchen sie es nicht. Ja, okay, dann machen wir es so, wie sie es sagen. Und das ist irgendwie immer mein Leben. Ich weiß auch nicht, genauso wie bei Werkstätten mit dem Auto dann so damals. Ne? So, ja, aber ich habe gelesen, Zahnriemen erst nach 5 Jahren. Ja, also wenn sie den mal sehen würden, also können sie sich ja mal angucken, können sie mal probieren, mit dem noch irgendwie 1,5 Jahre zu fahren. Ja, dann kommen sie aber nachher. Ja, okay, wenn du das sagst, keine Ahnung. Und das ist, ja, ich hasse diese Situation. Und deswegen, mein Punkt ist, ich glaube, selbst wenn du investierst und Arbeit investierst und dir denkst so, okay, komm, ich will da ein Gesprächspartner sein und nicht nur ein kleines Lämmchen, das da irgendwie vom größten bösen Wolf gefressen wird. Ich glaube, es funktioniert einfach in 9 von 10 Fällen einfach nicht.
Ja.
Und deswegen kann man auch einfach naiv und dumm da reinlaufen und sich denken, komm, ich rechne mit dem Schlimmsten, ich weiß, ich werde jetzt hier gerade so ein bisschen abgezogen. Aber danach gehe ich dann vielleicht raus mit schönen Sachen, anstatt mich danach zu ärgern und zu sagen, aber ich hatte doch die und die Ziele. Ich wollte doch das und das erreichen, ich wollte das nicht zulassen und so. Anstatt dann lieber einfach reingehen und sagen, gut, ich weiß, es wird gemein und es wird teuer und es wird fies. Aber am Ende gehe ich raus und bin glücklich, weil ich weiß, ich habe irgendwas Nettes. Aber ja, keine Ahnung, es ist so.
Ja, ich glaube, das ist halt so ein Ding, ich glaube, es was mir bewusst geworden ist, und das war die Ähnlichkeit bei allen, soweit ich das mitbekommen habe, ist halt die Art und Weise, wie die halt arbeiten. So, die arbeiten halt in Paketen. So, das heißt, du hast immer einen Paketpreis für irgendwas.
Wie Sky.
Aber bei Sky weißt du wenigstens, was in den Paketen drin ist. Das heißt, bei da ist es eher so, du weißt halt nicht, wie hoch ist der Anteil der Montagekosten? Mhm. Wie hoch ist der Anteil der Kosten für die Elektrik zum Beispiel? Also, wie hoch ist der Anteil der Kosten für die Provision der Mitarbeiter, die hier sitzen? Und dadurch, dass halt die Kalkulation komplett intransparent ist, in allen Facetten, ist halt so, ja, du weißt halt nie, habe ich jetzt irgendwo zu viel gezahlt? Und ich glaube aber, keiner ist so, dass sie halt transparent operieren, sondern die sagen halt einfach alle, ja, wir haben hier so ein Katalogmodell und am Ende kommt ein Preis bei rum. So. Mag ja vielleicht sogar sein. Ne?
Weil aber, es wäre ja voll cool, wenn der sagt, pass auf, hier, der Elektroanschluss kostet irgendwie 1.000 Euro, whatever. So, ja. Dann könntest du ja sagen, naja, wenn der Posten so hoch ist, ich habe hier Lightning McQueen ist mein bester Freund und der kennt sich mit Blitzen aus, also auch mit Technik. Also der schießt uns den an, dann schreiben wir uns die 1.000 Euro. Dann hätten die ein Problem, weil dann wüssten die, ja verdammt, so. Und deswegen ist es wahrscheinlich einfach so wischiwaschi, damit du nicht sagen kannst, ach, Küche aufbauen kriege ich hin, ach, das kriegen wir aber hin. Ach, fahren, ich habe hier einen Bus, den hole ich selber ab und so. Sondern deswegen ist es halt dieses Paketding, damit es für die wahrscheinlich noch eine höhere Marge dann gibt.
Das ja, klar. Und da ist halt immer die Frage, wie, also du hast ja dann immer so eine Art so Spanne von, wie viel habe ich jetzt, also war das für den halt so ein 100% Geschäft oder ein 120% oder bist du eher bei, oder hast du ein bisschen runtergehandelt, und das ist halt immer so ein bisschen das Ego, was dann so irgendwie da mitspielt, weil du denkst, ja, habe ich jetzt einfach quasi, freut er sich gerade zu sehr?
Ja.
Und dann denkst du so auf der anderen Seite, ja. Und das ist halt irgendwie, das wird mich wahrscheinlich eine ganze Weile noch begleiten.
Das glaub ich.
Auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, wie du gesagt hast, ich hätte so viel Zeit reinstecken können, ich wäre nicht wahrscheinlich smarter wieder rausgekommen. Will man das? Weil es ist so ein One-Time-Event, so, wie oft kaufst du eine Küche?
Ja,
so, wie viel nützt dir dieses Wissen in 5 Jahren? Nichts.
Richtig, und wie gesagt, und dann ist es dieses, dann hast du das Wissen und dann sagen die, ja, das ist bei ihnen in diesem speziellen Fall so, aber eigentlich ist es so und erzählt dir irgendwas und am Ende musst du ihm ja doch wieder vertrauen, weil du kannst nicht aus dem Nichts die Küche schaffen. Du hast nicht diese Position, dass du am Ende sagen kannst, ja gut, dann mache ich es einfach alles selber. Diese Option gibt es einfach nicht und deswegen verliert man da, glaube ich, immer so ein bisschen. Aber wo du gerade über die Margen gesprochen hast, finde ich so krass, weil ich so gar keine Ahnung ja von Margen, also ich habe einfach keinen Einblick so. Ich kann mir halt vorstellen, dadurch, dass H&M-T-Shirts irgendwie für 4,50 Euro verkauft und manche anderen Marken das für 50 Euro, kann ich mir vorstellen, dass bei T-Shirts eine sehr hohe Marge ist. Und natürlich je nachdem, welchen Stoff du nimmst und so weiter. Ne? Kommt immer darauf an, welches Material du nimmst und so. Aber das finde ich immer so krass, wenn dann Chiara mir erzählt, dass in der Baubranche so die Marge irgendwie bei 1-3% ist in der Regel. Wo ich mir denke, wie Wahnsinn, dass bei solchen Projekten, wo so viel Geld fließt, weil, also ganz ehrlich, in meiner Welt dachte ich so, gut, du fährst irgendwie in ein Restaurant oder keine Ahnung was und du weißt, ja, diese Zutaten könnte ich mir selber kaufen und mir das selber kochen. Dann kostet das Ganze 4 Euro. Schmeckt auch gut. Oder ich gehe hier hin und ich zahle 15 Euro. Aber dafür habe ich irgendwie Ambiente und keine Ahnung was. Das heißt, du zahlst im Prinzip 200% Marge, wenn du so willst, gefühlt. So. Und so mit dem Blick bin ich so ein bisschen durch die Welt gegangen. Dachte mir so, ah, okay, diese Blume kostet irgendwie 10 Euro hier. Dann hat die wahrscheinlich im Einkauf 4 gekostet. Und wenn ich den noch in Kuala Lumpur abholen würde, kostet die mich 1 Euro. Und dass aber das ja auch Berufe gibt, also das ist ja aber auch kein verallgemeinerbares Ding, dass es ja auch Berufe gibt, wo es anders ist, das fällt mir immer ganz schwer in meinen Kopf zu kriegen. Für mich ja, ist alles ja. So, alles Betrüger. Nein, aber überall denkt man so, ja, wenn du es im Einkaufs, diese ganze Alibaba-Reseller-Nummer zeigt das ja auch irgendwie so, ne? Dann siehst du irgendwie, die Instagram-Werbung kostet irgendwie 40 Euro, was auch immer für ein Gegenstand. Dann siehst du darunter die Kommentare schon, na, ist hier, wie heißt das, Dropshipping?
Ja, ja.
Und dann gehst du auf den Link und dann kostet es irgendwie 1,30 Euro bei Alibaba. Und ich so, Wahnsinn, das funktioniert, dass Menschen damit Geld verdienen, indem sie einfach Gegenstände mit 1000% Gewinn verkaufen. Verrückt. Und deswegen fragt man sich bei so einer Küche, finde ich, was ist da eigentlich so dann das, was, also was verdienen die denn? Das finde ich voll spannend, wenn das Unternehmen irgendwie offenlegen würden. So ganz einfach ehrlich, so hey, hier dran verdienen wir einfach 20%, hier dran verdienen wir 100%. So.
Ich glaube, man kann halt bestimmt mit Sicherheit irgendwie so größere Möbelhändler, irgendwie vielleicht jemand der Börse das mal nehmen und mal gucken, was die dann am Ende übrig haben. Spannend ist halt immer, ne, du hast halt bei so ein bisschen jetzt BWL-Knowledge-Dropping, hast ja, Marge ist ja nicht gleich Marge.
Ne, du hast
Bruttomarge.
Damit sind wir das für heute mit Wilma quatschen.
Also,
für Marge?
Also das ist ja verschiedene
Bruttomarge quasi.
Ja, und dann gibt es halt auch verschiedene andere Rechnungsmethoden, aber Marge heißt ja eigentlich in dem Sinne, du guckst einen bestimmten Prozess an in der Wertschöpfung und dann sagst du, wie viel bleibt übrig, also nach Kosten und so weiter.
Genau.
Und zum Beispiel kannst du jetzt zum Beispiel draufschauen und sagen, wenn du jetzt nur den Prozess nimmst, dass du sagst, du kaufst diese Küche ein vom Hersteller und verkaufst die weiter und berechnest quasi, was kostet mich der Typ, der da sitzt. Und was kostet mich der Kaffee, den er trinkt, so als Beispiel. Dann kannst du sagen, okay, du hast den Einkaufspreis, den Verkaufspreis und das, was nur dieser Mensch dich kostet in seinem Büro. Und vielleicht noch die Anteilsmiete von seinem Arbeitsplatz. So.
Da müsstest du plus minus null quasi rauskommen sozusagen, ne?
Nee, da musst du auf jeden Fall gut was dran verdienen, weil dann kommt der Rest noch. Weil das ist ja nur, der Typ sitzt da und verkauft
dir
das.
Du hast noch eine Fläche, wo du Miete und so ein Shit.
Genau, du hast dein Gebäude, was da steht, du hast vielleicht noch eine Lagerfläche, du hast Mitarbeiter, die rausfahren und halt die Küchenanschlüsse für dich übernehmen oder halt du bezahlst jemanden dafür, der das dann aufbaut und so weiter. Du hast halt die Verwaltung, du hast jemanden, der die Personalbuchhaltung macht, du hast jemanden, der die Website macht und so weiter und so weiter. Mhm. Und auf jeden Fall, du kannst halt verschiedene Sachen dir angucken, ne? Und am Ende kannst du sagen, wie viel kommt am Ende wirklich bei raus, also wie viel verdienst du damit nach allen Kosten. Und dann noch Vorsteuern, Nachsteuern. Mhm. Ne? Also das sind auch so Faktoren. So nach dem Motto, wie viel Steuer zahlst du am Ende noch, wenn du Gewinn machst und so weiter. Mhm. Und deswegen, das ist halt spannend, wenn man halt sich sowas anguckt, immer halt bestimmte Dinge zu vergleichen. Und oft wird halt verglichen, was kostet dich quasi nur das Ding halt am Laufen zu halten. Das ist so ein bisschen die Bruttomarge, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt alles, was ich nicht unbedingt brauche, wenn ich Marketing rausschmeiße und alles und ich habe nur meine Bestandskunden, ich gucke nur, was kostet mich das, wenn ich das am Laufen halte mit meinem Support quasi. Meine Maschinen beispielsweise, dann sagst du, okay, wie viel bleibt da vom Euro übrig, den ich verdiene? Und wenn du da sagst, ach, vielleicht bleiben 50% übrig, super gut. Und dann am Ende bleiben vielleicht trotzdem nur 1% übrig wie in der Baubranche, aber das 1%, da reden die wahrscheinlich von nach allen Kosten.
So, das ist das Projekt. Ja, ich glaube schon.
Genau. Ne? Und wenn du dir irgendwo in den Zwischenschritten guckst, dann ist vielleicht aber 50% irgendwo am Anfang und dann wird alles weggefressen von Projekt Fehleinschätzung und Materialkosten, die dazu gegangen sind und so weiter und so weiter. Und am Ende, doch nur 1%, blöd.
Ja. Ja, und wahrscheinlich ist es auch so, das ist wahrscheinlich auch ein fieser Vergleich. Also wenn man das, genau wie du sagst, es gibt ja auf jeden Fall verschiedene Margen. Und wenn du dir jetzt so ein, ich dachte jetzt an so einen klassischen Baumarkt, dann wird's da gibt es ja unendlich viele Produkte. So. Und dann kann es ja sein, dass die Blume zum Beispiel die irgendwie dann eine Marge von, sagen wir, eine Netto-Marge von irgendwie 100% hat sogar. Ne? Also kostet irgendwie eigentlich 4 Euro und 8 Euro nach allem sozusagen. Kriegst du raus. Die carried dann vielleicht die Schraube, die aber irgendwie mit einer Marge von 1-4% im besten Fall funktioniert. Und wenn du dann auch noch irgendwie, wenn dir dann mal eine Palette runterfällt und die Schrauben alle durchgebrochen sind, aus irgendwelchen Gründen, dann musst du das, diesen Ausfall ja irgendwie mit rein kalkulieren. So, das ist natürlich wahrscheinlich komplizierter als, also es ist natürlich safe komplizierter, als ich jetzt vielleicht erstmal so naiv dachte im ersten Moment.
Aber genauso funktioniert es im Einzelhandel. Das ist immer so eine Mischkalkulation. Zum Beispiel ist Red Bull immer geil. Weil Red Bull kostet dich im Einkauf super wenig. Mhm. Leute kaufen es gerne und du hast einfach, du kannst da, weiß ich nicht, je nachdem, wie günstig du es einkaufen kannst, aber du kannst es für das 3-4-fache vielleicht verkaufen. Mhm. Das heißt, Red Bull ist so ein Carrier oft. Mhm. Und dagegen hast du vielleicht irgendwie Schlagsahne von der Eigenmarke, die kostet wie nichts. Da zahlst du vielleicht sogar drauf. Aber du weißt ja, die Leute kommen, kaufen die auf jeden Fall immer Schlagsahne und dann kaufen sie die Maggi-Tütchen für das Schlagsahnengericht und dann noch ein bisschen was von dem Hähnchen oder was auch immer. Das
ist mir komplex so, eigentlich, ne? Ja.
Und so und am Ende greifen sie nochmal Red Bull und dann lohnt sich der Einkauf. Deswegen kannst du halt bei so diesen Wochenprospekten immer sagen, du hast so 2-3 Artikel, die verschenkst du sinngemäß oder verdienst du halt sogar vielleicht gar nichts dran. Mhm. Aber du weißt, wenn die Leute locken die Leute in den Supermarkt und dann kaufen die halt irgendeinen Scheiß noch drüber rum, wie irgendwie alles, was an der Kasse steht, ist wahrscheinlich so Hardcore-Marge, ja, diese kleinen Schnäpschen oder Kaugummis. Finde ich super geil.
Ja. Ja, stimmt. Ja, finde ich irgendwie interessant. Also, da, wenn man da so drüber spricht, macht es fast Bock, sich vorzustellen, so einen Laden zu besitzen. Also, wie so in so einem Simulator-Spiel, so einen Laden zu besitzen und dann zu überlegen, okay, wie so früher bei so Rollercoaster Tycoon, so, ich erhöhe mal den Salzgehalt um 2% bei den Pommes, mal gucken, wie viel sie mehr sie trinken und so. Und dass du dann in so einem Laden guckst, okay, ich stelle jetzt mal das da hin. Na gut, in so einem laufenden Laden verwirrst du natürlich auch deine Kunden, wenn du alle 2 Wochen die Abteilung woanders hinpackst. Aber grundsätzlich hast du ja schon so ein bisschen coolen Spielraum, weil man sieht ja, fast alle Läden sind irgendwie ziemlich gleich aufgebaut. Aber trotzdem merkt man schon, wenn man in den Laden kommt und denkt so, bah, ich mag's hier nicht. Es ist nicht so, wie ich es gewohnt bin. Aber wenn man das schaffen würde, das in cool hinzukriegen, sagt dem Motto, ey, das ist irgendwie ein anderer Laden, aber es ist noch cooler für meine Bedürfnisse. Ja, interessant. Max interessiert sich für den Einzelhandel auf einmal. Cool. Das hätte ich auch nicht gedacht.
Das machen halt die großen Ketten halt ganz gut, weil die machen immer so Pilotmärkte. Ne? Zum Beispiel sagen die ja, okay, wir führen jetzt mal in diesem Markt jetzt einfach mal eine frische Theke ein. Mhm. So für Fleisch, Fisch und irgendwie hier Käse oder so, whatever. Mhm. Oder gucken die halt, läuft das gut, ne? Kaufen die Leute mehr von diesen Produkten. Mhm. Und wenn das gut funktioniert, dann sagen die, hey, wir bauen jetzt alle von euch um, ihr kriegt jetzt alle frische Theke, ob ihr wollt oder nicht, aber läuft. Mhm. Und so kannst du halt so kleine Experimente irgendwo mal machen und dann halt in die Masse halt ausrollen. Ich glaube, so wird das auch regelmäßig gemacht.
Ja,
ich
würde sagen, ich glaube, das Letzte, was dazu kam, jetzt hier in den ganzen Rewes und so, waren halt diese Salatbars. So diese, die jetzt aber in meinem Eingangsbereich stehen, zum selber abwiegen, weil ich halt gemerkt habe, geil, wie eine Unimensa, alles zum selber abwiegen. Die Leute verkalkulieren sich eh und deswegen hat mega viel Cash.
Ja, so ein bisschen Plastik hinstellen und ein bisschen Salat fertig geschnibbelt. Why not? Ja, das ist das, was mich damals tatsächlich auch am Studium immer gereizt hat, war genau dieses, so ein bisschen dieses, wie du gesagt hast, so ein bisschen Rollercoaster-Tycoon-Spiel, weil das ist letztendlich alles, was du halt im Wesentlichen im Studium halt eigentlich unterm Strich lernst, ist, wie kannst du halt Sachen kalkulieren und wie kannst du so verschiedene Sachen ausprobieren, dass du halt zu einem coolen Ergebnis kommst. Weil was du halt machen kannst, ist halt was halt so Mikroökonomie ist, da kannst du halt auch diese Experimente machen, da kannst du sagen, wie verändert sich quasi mein Kaufverhalten der Kunden, wenn ich den Preis um 10% erhöhe oder senke. Du kannst das machen und dann siehst du direkt in schwarz auf weiß ohne irgendwie Wischiwaschi-Schamanentum so, was hat es geändert? Und das ist eigentlich ganz cool, das macht auch irgendwie Fun. Aber es ist auch gleichzeitig super überfordert, weil du so 1000 Wachen hast. Du hast gesagt, haben die jetzt weniger Eis gekauft, weil es heute geregnet hat oder lag das am Preis oder mögen die jetzt auf einmal kein Vanilleeis mehr? Das kann auch sehr überfordert sein.
Und weil wenn du wahrscheinlich irgendwie, wie soll ich sagen, wenn du Geld verdienen willst, beziehungsweise wenn du nicht irgendwie so immer Angst um deine Existenz haben willst, weil ich glaube, am meisten Spaß macht es wahrscheinlich dann in so einem kleinen Tente-Animal-Laden, so, ne, so ein Kiosk oder so, der dir gehört, so sozusagen, ne, kleiner Laden, dir gehört der und du kannst jeden Tag rumspielen, wie du willst, aber natürlich ist das dann viel begrenzterer Raum, als wenn du jetzt, sag ich mal, hier so einen großen Einkaufsladen sozusagen irgendwie übernimmst, wo du halt viel mehr spannende Stellschrauben hast. Und da hinzukommen ist natürlich dann, ja, da hast du ja ganz andere Zwänge. Dann ist es ja nicht so dieses, hey, ich, Max, hab mal Bock, das auszuprobieren und dann macht man das und dann ist alles cool. Sondern du hast ja ganz viele Verpflichtungen, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ne?
Ja, und stell dir vor, du sagst auf einmal, ja, wir machen jetzt da so eine riesen Salatbar hin. Dann floppt das Hardcore und dann machst du miesen. Und dann musst du vielleicht Mitarbeiter rausschmeißen, weil es sich nicht mehr rentiert. Das heißt, es hört sich irgendwie cool an, aber wenn man dann so dieses Simulationsspiel die Realität überträgt, ist es oft so, es ist einfach nur viel Verantwortung. Das ist als würde man 1000 Küchen kaufen.
Das ist unser neuer Indikator. Wie ist dein Stresslevel? 3 Küchen.
Voll chillig gerade. Bin bei einer halben Küche. Alles gut.
Ja, ich glaube, deswegen, was ich mir vorstellen könnte, was auch vielleicht wirklich ein bisschen chillig ist, außer dass wahrscheinlich in Köln die Mieten todesteuer sind, aber so ein Kiosk, also wo du da wirklich so sagst, so hey, ich habe irgendwie 4 Quadratmeter und die kann ich auch einfach wild bestellen, wie ich will. Das, was mich daran irgendwie stutzig macht, ist, dass die irgendwie 3 von diesen 4 Quadratmetern mit diesen ganzen Bullshit-Heften, diese Freizeitrevue und keine Ahnung was voll machen. Das heißt, so viel Freiheit haben die vielleicht doch nicht mit coolen Sachen, wenn sie dann doch diese Sachen irgendwie einkaufen müssen und dann doch den gleichen Bumster irgendwie ausstellen müssen, damit es sich irgendwie einfach rentiert wahrscheinlich.
Ich glaube, meine Theorie ist, dass du, wenn du einen gewissen Anteil von irgendwas hast, Lebensmittel oder Zeitschriften, dass du dann anders behandelt wirst in irgendeiner Form. Dass du irgendwie steuerlich oder irgendwie von der Gewerbesteuer vielleicht irgendwas, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht mehr, ich soll aber sagen, das ist jetzt kein Spirituosenladen, sondern es ist ein
Einzelhandelskauf.
Einzelhandels-Super, Mini-Supermarkt, whatever. Und wenn du da in der Kategorie bist, ist es irgendwie geil. Und wenn du, ne, ich glaube, deswegen gibt es auch oft so Sachen, wo man sich so fragt, warum verkauft ihr das? Niemand fasst das an, ihr schmeißt das komplett wieder weg, aber ihr habt trotzdem diese Zeitschriften da liegen.
Ja, klar. Ach, witzig. Ich hatte noch eine, ich irgendwie kam mir eben auch von Samstag noch so ein bisschen, dass ich noch mal dachte, wie soll ich sagen, genau, ich fand die Idee nett, dich einfach mal zu fragen, weil wir am Samstag auch über Vorbilder und Kram gesprochen haben.
Was?
Dass ich mich wirklich interessieren würde, wenn du mal drüber nachdenkst, wer so deine Vorbilder damals mal waren. Und, also ich weiß ja, zum Beispiel von Vegeta weiß ich, das ist völlig klar. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Vorbild ein total schwieriger Begriff ist, weil das irgendwie so suggeriert, als wärst du eine perfekte Person, die irgendwie alles so verinnerlicht und so. Und gleich, um es mal klar zu machen, es geht jetzt nicht um so Mama, Papa, Oma, Opa oder keine Ahnung was, sondern wenn man so überlegt, welche Charaktere müssen ja nicht fiktiv sein, sondern auch so Stars und keine Ahnung was. Erinnerst du dich da an irgendwas, was wo du sagst, das hatte in irgendeiner Form Einfluss auf mich? Also ich kann mir so ein paar vorstellen, aber ich dachte, vielleicht ist da noch irgendwas tiefer gegraben, was dir nicht sofort einfällt. Vielleicht.
Es ist ja ganz nice, wenn man sich so anguckt, was man selber mal früher so gemacht hat, in welcher Phase seines Lebens. Ich glaube, dann kann man es gut, dann kann ich es mir gut wieder herleiten, wo ich halt ganz genau weiß, okay, die fand ich da cool, die Leute. Zum Beispiel, als Tony Hawk Pro Skater 2 rauskam und 1 fand ich halt. Nee, den fand ich immer ein bisschen too much. Okay. Es gab so einen Street Skater, der konnte richtig cool so, der hat immer so geile Slide-Tricks gemacht. Der konnte ja so Sport so quasi so
den Dark Slide?
Einmal flippen. Nee, sondern auf der Seite, so halb auf dem Rollen, halb auf dem Brett, also so ganz weird.
Yo.
Da konnte er so 3 Meter so rumslagen. Ich dachte, das konnte wie kein anderer. Den fand ich immer super cool. Das war so in Zeiten Skateboarden und so irgendwas zwischen, weiß nicht, wann war das, zwischen 12 und 16 oder so, I don't know.
Ja,
wahrscheinlich noch dann,
14, 15.
Dann war irgendwann ja Breakdance so ein Ding. Ich pick jetzt nur ein paar Sachen so. Und dann war auf jeden Fall dieses Terror-Bunch-Ding immer cool. Auf das war so automatisch so mit, ne, wie heißt die, Twig, Lil Amok,
Rubberlegs,
wie hieß ein andere. Ja. Das waren alles so richtig coole Dudes einfach. Und du dachtest so, wow, wenn ich einfach so durch die Lüfte fliegen könnte wie die oder auch so Airflare könnte, das wäre schon einfach geil.
Und also halt so, dazu muss man auch sagen, das ist ja auch, also deswegen dachte ich, das ist irgendwie ganz witzig, da mal so ein bisschen durchzureisen noch. Weil das ja spannend war, weil das war ja so unser Kontakt zum Breakdance, war ja quasi, dass wir in Siegburg da waren und das war ja eigentlich so ein bisschen Tricking slash, also eigentlich was? Tricking eigentlich quasi offiziell erstmal, oder?
War's ja,
Breakdance?
Ja.
So, und da sind wir so ein bisschen nicht in diese Gruppe reingerutscht, aber zumindest unsere Trainer waren irgendwie dann Leute von dieser Crew und so. Das war unser erster Kontakt zum Breakdance, weil ja für ganz viele der Kontakt zum Breakdance irgendwie so aus diesem Hardcore-Hip-Hop kommt, mit so Baggies und keine Ahnung was, wir sprühen, wir machen keine Ahnung was. Und wir sind halt relativ schnell, ohne da irgendwie besonders viel drüber nachzudenken und damals halt Internet und so wenig, also jetzt da hat man nicht die ganze Zeit YouTube geguckt und irgendwie 1000 Videos gesehen, war man auf einmal in so einer völligen New-School-Breakdance-Blase so ein bisschen gefühlt, ne? Die ja eigentlich dann von den ganzen Oldschoolern eigentlich gar nicht so gefeiert wurde. Das fanden die alles eigentlich nicht so geil.
Weil das ist genau das Gegenteil von denen. Die hatten enge Hosen an, die hatten irgendwie, waren nebenher keine Hip-Hopper, sondern Fotografen.
Ja.
War irgendwie stylisch auf Instagram. Das war irgendwie ganz anderer Touch von genau. allem.
Ja. So kein Top-Rock, ne? Also irgendwie wenig Tanz sozusagen auch, ne? Viel spektakuläre oder viel
ja, Akrobatik auch.
Viel Akrobatik quasi mit drin und so. Ja. Das fand ich ganz spannend, weil das ja so ein bisschen auch unser Bild von Breakdance geprägt hat und das ja eigentlich nicht das ist, was so die andere, die große weite Welt eigentlich davon gehalten hat. Und ich habe relativ spät erst festgestellt, ach so, das ist das, was die Leute eigentlich vom B-Boying, wenn sie darüber reden und so. Und das fand ich zum Beispiel ganz spannend. Und deswegen, da kann ich sehr, sehr relate, dass das ja so Vorbilder sozusagen waren, wenn man so sagte, okay, diese Tricks will ich 1:1 auch können. Ich kann sie auf keinen Fall. Aber ja, wenn ich 3 Jahre Handstand lerne, kann ich irgendwann Handstand.
Ja, ich meine, das hat sich, das war interessant, weil gerade das war so ein Thema, was halt nicht durch ein, wo du dieses 1:1 Mapping nicht hattest zwischen, das ist mein Vorbild, so ich will sein wie Fresh, sondern es war eher so, oh, die sind cool als Gruppe. Und dann irgendwann kam halt YouTube dazu und dann war es so, du guckst halt irgendwie so Power Move Battles Korea.
Ja.
Boah, Japan. Oh, denkst du so, ich will B-Boy Blond sein. Ja. So. Der war einfach überall krass. Und dann dachte ich so, okay, und dann hast du so deinen Mix so. Das ist halt auch cool, weil das ist so, wenn du das als Kunstform darstellen willst, wo wir weit von entfernt waren, wir waren eher ne? Aber dann hast du so seine
könnte man fast sagen, so ein bisschen.
Aber ne, da kann man halt so darüber sprechen, was ich da dann verstanden habe oder jetzt verstehe, wenn da halt so Künstler sagen, ja, ich hatte verschiedene Einflüsse. Mhm. Ne? Weil am Ende des Tages war man doch so jemand, der gesagt hat, ich finde aber Top Rock vielleicht doch ein bisschen cool.
Nee.
Aber ich finde doch diese Akrobatik-Moves halt cool und ich würde am liebsten quasi aus einem bisschen Top Rock in einen, weiß nicht, Hardcore Backflip Twist in your face. Wo wir alle jeweils, also jenseits von Gut und Böse, einfach ganz, ganz weit weg von entfernt waren. Aber man wollte trotzdem diese ganzen Sachen kombinieren und das war irgendwie cool. Ja.
Ja, da fällt mir noch Junior ein, wo ich mir dachte, vielleicht wünscht man sich auch ein gelähmtes Bein, damit man krasse Sachen macht. Und dann dachte man so, nee, es geht zu weit, ist irgendwie weird.
Ja, aber das war halt so cool, weil da halt irgendwie, es war einfach eine coole Zeit, weil du halt einfach verschiedenste Sachen gesehen hast. Dachte, oh, guck mal, die Person hat da irgendwie ein Thema, aber kann das für sich nutzen, ist irgendwie cool.
Und dann, als wir das erste Mal bei Break the Cologne und so waren, wo man so gemerkt hat, das ist diese B-Boy-Szene so von Köln so ein bisschen. Und das war irgendwie witzig. Ich werde nie vergessen, wie da diese geilen, asiatisch aussehenden Menschen mit den iPads waren, wo ich das erste Mal gesagt habe, okay, Menschen filmen wirklich mit iPads und haben so Kamerastative auf iPads irgendwie drauf und so. Das war so witzig.
Ja. Aber es ist halt auch interessant, wenn man so guckt, ne, wo kann man, ist so irgendwie gefühlt diese Zeit, da ging es viel einfach um sich selbst, so im Sinne von, was will ich können, so was, ne, aber gar nicht im Sinne von, was will ich werden, sondern was will ich, wirklich nur, was will ich können, wie will ich mich bewegen können, wie will ich auf dem Brett stehen können, auf welche, ne? Und irgendwann mal hat das aber so eine Wendung genommen, so für mich jedenfalls, ich glaube, das war dann irgendwann so zwischen Breakdance und dann war ja so, hat so eine Pause dazwischen und dann war so
auf einmal Pumpfights gemacht, was?
Ja. Also ja, das auch. Und diese illegalen Kämpfe, meinst du? Wurde einfach Geld bezahlt?
Egal, okay, nicht. Egal, reden wir nicht drüber, ist nicht ganz legal, ja.
Ja, dann würde ich sagen, kann man so eine Art, dieses Bodybuilding war da so ein Thema auf einmal, ne? Weil Fitnessstudio war auf einmal cool, man war ja irgendwie fast 18 und dann war es irgendwie nicht mehr so verpönt, man konnte ins Fitnessstudio gehen. Und dann war es irgendwie so, da gab es so ein paar andere Leute, ich erinnere mich an Greg Plitt, ich weiß nicht, ob du den. Der ist leider irgendwie.
Ja.
Da gab's, wie hieß der? Sis oder so? Das war zwei super krasse Dudes, so. Die haben so eine neue Ära eingeleitet, so mit nicht dieses, hier, wie nennt man das hier, was Arnold Schwarzenegger und so gemacht haben, halt nicht so dieses auf Masse, so Anabolika, bis es hat eher so ästhetisch krass, so ein bisschen wie.
So wie Crossfitter jetzt so aussehen, so ein bisschen so dieses Körperideal?
Nee, sondern eher so, ich will aussehen wie Son Goku und Vegeta. Dieses dünne Taille, krasser Rücken, alles krass, aber halt irgendwie, ja. Aber die haben das so ein bisschen Bühne, so. Nicht für die Bühne, maximal für mit Badehose. So. Die haben das so wie cool gemacht. Und das war so zur gleichen Zeit, als das angefangen hat mit hier so Fitnessstudio und so. Und da würde ich halt sagen, in der Zeit war es halt irgendwie, waren das so Vorbilder für einen im sportlichen Sinne oder für mich dann. Und aber irgendwann dachte ich halt auch so, ja, irgendwie hat das andere da auch Bock gemacht und du warst ständig konfrontiert mit diesen ganzen coolen Breakdance-Sachen und Tricking war auf einmal so groß und dachte so, oh, jetzt hast du auf einmal die Möglichkeiten, wenn es hier in Köln angeboten wird, das gab es dann vor ein paar Jahren noch nicht, da weißt du, wie du hergerissen bist, ich will eigentlich beides. Und dann hast du gemerkt, das passt nicht so gut zusammen, du kannst nicht massig sein und dann gleichzeitig irgendwie durch die Luft fliegen wollen.
Das war ja damals wirklich so krass, weil es ja noch diese ganze Fitnessstudio-Kultur, also aus meiner Perspektive, gab es die gefühlt noch nicht, diesen Trend, wie es jetzt quasi, also wie es in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten quasi gibt, die gab es in der Form nicht. Ich weiß noch, wie wir hier so, Karan und so, als die auf einmal dann so, als wir 15 waren, war es so, oh, der geht ins Fitnessstudio, der hat ein Sixpack mit 15 und so. Und dann so, ist Kreatin gefährlich? Darf man das nehmen und so? Und dann dachte so witzige Schulhofgespräche, wo man so dachte, macht das jetzt alles, das ist irgendwie krass und so, das werde ich auch nie vergessen, das ist auch richtig witzig.
Ja, schon irgendwie, ja. Aber das wäre jetzt nur so der, also dieser sportliche Aspekt. Und dann, ich finde halt, ich könnte das jetzt so weiterspielen, ich könnte jetzt quasi komplett die ganzen 20er durchgehen, bist ja schon 30. Und ich glaube, ich würde so alle zwei, drei Jahre irgendwie mal wieder so irgendwas aufgreifen können, wie ich sage, ja, das war so in der Zeit irgendwie das, wo man so raufgeschaut hat oder wo man gesagt hat, das, in die Richtung möchte ich mich irgendwie entwickeln.
Ja? Ich finde auch, wenn du es jetzt so erzählt hast, das ist spannend, weil ich hätte auch direkt mit Sport gestartet und dachte dann auch so, ne, bei mir war davor noch in Frankreich so ein bisschen Tennis, dann war es so Rafael Nadal und so, wo man dann sagte, da habe ich auch immer so gemerkt, so, ich finde, meistens so, die an der Spitze waren, fand ich gar nicht so am coolsten. So, also, naja, gut, Rafael Nadal war an der Spitze so, ne? Aber war da irgendwie immer so Top 2. Deswegen war immer so, okay, Federer finde ich nicht so cool.
Der Underdog.
So, ja, genau, das ist eigentlich Bullshit so, ne? Aber das war irgendwie dann so, dachte, ja, nee, irgendwie will man für den Zweiten sein. Dann fand man es irgendwie cooler, was der gespielt hat. Und dann habe ich gemerkt, dass man ja auch, je mehr, ist jetzt ein bisschen, also steile These, aber je mehr man sich ja auch mit den Menschen identifiziert und so zumindest Mikropartikel von seinem eigenen in den anderen sieht, desto eher fällt es ja auch am leichter damit zu identifizieren sozusagen, weil das war dann immer Nadal und danach war es irgendwie Morphis, weil das irgendwie so Leute waren, wo man gemerkt hat, die kommen halt voll über ihre Athletik und sind nicht so die, also natürlich sind die jetzt auch Weltspitzensportler sind, ne, aber deren Stärke ist jetzt nicht die klassische Technik. Und du hast mich auch schon Sport machen sehen. Das war nie so das Ding, dass ich mir dachte, okay, die Technik muss perfekt sein und so, wie das so Toner früher so Philipp gleich beigebracht haben, sondern immer so, okay, du probierst und machst und bist irgendwie dann schnell und kannst irgendwie das irgendwie umsetzen und das irgendwie so, ne? Und das finde ich ganz spannend, weil so ja Menschen sich auch unterschiedliche Vorbilder quasi ja auch suchen, wo sie dann vielleicht auch am ehesten sich selber wieder so drin sehen. Ich glaube, das ist ja ein Grund, warum für mich Basketball nie interessant war. So, ich, ne, Leute, selbst Leute, die halt irgendwie kein großer Basketballfans sind, irgendwie Michael Jordan und Steph Curry und ich kann nicht mehr Namen aufzählen, so großartig. Also wir würden vielleicht noch welche an LeBron James, kann ich noch. So, das war für mich. The Dirkster. War für mich immer mega uninteressant, weil ich mir dachte, ich sehe mich in diesem Sport einfach gar nicht. So, ich sehe mich da gar nicht. Genauso wie ich mich dann damals beim B-Boying quasi nie so dachte, okay, ich sehe mich Züge ansprühen, weil ich habe viel zu viel Angst, dass ich das irgendwie gesehen werde. Aber ich habe Bock, coole Sachen zu machen und so. Dass man dann immer so guckt, okay, wer vertritt denn auch die Werte vielleicht oder so, ne, von dem, was man selber dann irgendwie cool findet in dieser Nische oder in dieser Szene sozusagen. Das finde ich noch ganz interessant. Weil das finde ich spannend, weil ich finde so, da fällt es mir auch total leicht, so in diesem Kindheits-Jugend- Gedanken, ne, davor kann ich natürlich anfangen, dass man dann immer irgendwelche Anime-Charaktere und keine Ahnung was so, ne, dass man dann so dachte, oh cool, die Eigenschaft, Freundschaft finde ich cool irgendwie mit Son Goku und Piccolo und keine Ahnung was. Aber so, weil du gerade so angeteasert hast, so in den 20ern, da würde es mir zum Beispiel voll schwerfallen, da noch so Menschen zu benennen, weil man, ich glaube, wäre jetzt so These, weil man da schon so reflektiert irgendwie war und so dachte, und dann selber schon so Sachen verklärt hat, dass man da schon so war, ja, das ist vielleicht cool, aber vielleicht hat der oder die das ja irgendwie so erreicht, indem sie da irgendwie diese Tasche mit Ellenbogen, das hat mich ja schon abgeturnt und so, und man kann ja nur so sein, wenn man so ist. Und das, deswegen, das, ich glaube, da wird es mir schwerfallen, so ein bisschen.
Ich finde, mir fällt das total leicht tatsächlich, weil, wenn ich so zurückblicke, dann hatte ich immer den gleichen Prozess. Ich würde so, Vorbilder sind so wie so Treppenstufen. Du hast eine ganze Weile, bist du mit einem Vorbild cool. Sorry. Dann Ellenbogen, Leichen und dann. Yeah. Ja, dann kam irgendwie so eine Art Erkenntnis, da springst du die Level und dein vorheriges Vorbild so verschwindet im Nichts und ist auf einmal komplett irrelevant geworden. Mhm. Das klingt fast schon so brutal, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich hatte immer so Phasen, wo ich so eine Art Aha-Moment hatte. Vielleicht hatten den andere Leute einfach schon als Bündel früher und hatten diese Treppenstufen sparen. Mhm. Bei mir war das halt tatsächlich so. Ja, vielleicht, aber mir war es halt immer so, wenn ich jetzt zurückdenke, so die Zeit im Abitur, dann war es irgendwann durch einfach die Umstände des Lebens so ein bisschen geprägt, die Frage nach, okay, was machst du denn? Was machst du in deinem Leben? Was machst du beruflich? Hm. Und ich hatte innerlich immer diesen Wunsch, so, hey, ich muss irgendwas machen, womit du halt richtig viel Kohle verdienst. Du musst halt Kohle machen. Das ist so irgendwie in mir drin einfach. Und dann war es so, okay, was mappe ich denn auf Kohle? Also, was ist denn so das, was ich irgendwie verstehen kann, wo ich mich auch eine Chance sehe. Und damals das Offensichtlichste war halt Bank. So. Mhm. Nicht zu Ende gedacht natürlich. Und aber
ja, woher soll aber wissen? So, es gab nicht ChatGPT, die man fragt, bei welchem Job verdient man am meisten Geld. Und es war so, okay, ich kenne nicht viel, also nehme ich Bank. Keine Ahnung.
Ja. Nee, es war schon so von der Richtung her richtig, aber so von der Umsetzung her nicht das Smarteste. Ne? Es war jetzt nicht so, okay, ich mache jetzt weiß nicht, 5 Jahre Studium, mach einen Master in Oxford und geh dann nach New York. So. Aber
duales Studium war damals, du warst der King in der Stufe mit so 3, 4 anderen, weil man so dachte, wow, der weiß jetzt schon, was er später machen will. Der ist irgendwie jetzt Anfang Q1 oder Q2 ist ja schon irgendwie in so einem Ausbildungsverfahren. Ich war, und wir anderen saßen so da, yo, ich bin froh, wenn ich weiß, was ich morgen für eine Boxershorts anziehen kann.
Ja, aber das meine ich halt. Vielleicht hatten andere einfach schon so viel weiter gedacht oder Facetten und für mich war so, ich will Kohle. So. Ja. Und dann war es halt so, okay, die Dinge, die ich quasi dann in den Menschen gesehen habe, die ich mir vielleicht als Vorbild genommen habe, wenn man zum Beispiel, weiß nicht, irgendwie so Wall Street guckt, also nicht Wolf of Wall Street, sondern einfach diese ganz klassischen Wall Street, da hast du halt diese
Gordon Gekko.
Genau, da hast du halt diese smarten, gerissenen Leute, dachte dir so, ich will auch klug sein, so wie die, ne, so, und da dachte ich so, ja, das ist irgendwie cool, weil irgendwie hängt das ja vielleicht zusammen und dann was ein ganz komischer Salat an Assoziationen da auf einmal. Klar. Und dann ist auf einmal, ja, okay, ich mache jetzt hier Bank und BWL und irgendwie ist das der richtige Weg dorthin und das war auch ein paar Jahre so. Und irgendwann, je mehr man, das war bei mir immer das Gleiche, je mehr ich dann hinter die Facetten von so Dingen gucke, je mehr ich dann über dieses Drumherum lerne, desto mehr habe ich dann verstanden, dass da irgendwie so ein, immer wieder so ein Loch entstanden ist, im Sinne von, ja, das ist zwar schön gut, aber. Und das Aber war dann, das ist zwar schön gut, aber wem nützt das? Erfüllt mich das, wenn ich weiß, ich bin eigentlich nur ein Risikotransformator und schiebe da irgendwie ein paar Zahlen hin und her? Das ist es am Ende des Tages. Und dachte mir so, irgendwie ist das nicht so geil. Irgendwie fehlt da was. Und dann guckst du auf einmal drumherum, so, was könnte dieses Loch stopfen? Das meine ich mit so Treppensprung. So, auf einmal war Bank halt irrelevant. Auf einmal war es so, oh, diese Startups, die machen so coole Sachen und so innovativ und Tech. Und um einen herum war auf einmal, oh, Steve Jobs macht irgendwas Cooles und all diese Silicon Valley-Unternehmen, die machen alle so fancy Sachen. Da war ich jetzt so in dieser glitzernden Welt, überall sind so shiny Objects und alles ist auf einmal so, oh, und irgendwie musst du da was machen. Und dann war das so weniger getrieben von, weiß ich nicht, ich will jetzt irgendwie Geld verdienen, sondern mehr auf einmal dieses, okay, wenn man Geld verdient, ist das das eine. Und wenn man reich ist, ist vielleicht das eine. Aber viel cooler ist ja, wenn du was erschaffst, wo die Leute dann sagen, wow, so. Stell dir vor, ich will das nächste Instagram machen und alle würden sagen, guck mal, das ist der Instagram-Dude. So, wow. Oder was wieder irgendeine Kompensation in einem selbst. Auf einmal eine andere Ebene.
Ja, ich habe das Gefühl, das war auch so die Phase, wo du relativ schnell umgeschwenkt bist, oder wo du umgeschwenkt bist, so ein bisschen von diesem, ne, vielleicht irgendwie finanziell das irgendwie. Ich habe das Gefühl, du hast dann relativ schnell krass das erkannt, was Leute halt irgendwie jetzt immer so predigen in den sozialen Medien und so, dieses Investieren nicht selbst, so dieses, okay, ich begreife mich jetzt als jemand, der einfach ganz viel lernt und der so sagt, okay, ich bin im Zweifel nur 2 Jahre bei diesem Job und so, wo andere sagen, ey, ich bin jetzt endlich in meinem Job und ich will jetzt da bleiben, sondern war so, okay, ich habe aus diesem Blutsaugermäßig jetzt 2 Jahre alle Informationen und alles Wissen aus diesem Unternehmen rausgesagt. Das klingt irgendwie brutal und gemein, das ist gar nicht so gemeint, aber dass man da irgendwann so den Punkt kam, wo man gemerkt hat, yo, und jetzt gibt mir das ja eigentlich nichts mehr. Ich könnte jetzt hier bleiben und total entspannt so weitermachen und es wäre alles cool, aber das brauche ich gar nicht, sondern ich will weitere Sachen erkunden und erkennen und so. Und ich glaube, das ist was dich ja da total ausgezeichnet hat, was zum Beispiel ja voll das Gegenteil von mir ist. Und was ich ja deswegen auch immer spannend fand, wenn du dann hier oder als du mal einmal, wie das mal einmal war, bei diesem Berufe-Ding warst, dass man das halt eben dann auch so jungen Leuten quasi mitgibt, weil ich glaube, das kann man als Lehrer immer wieder predigen und alle denken sich so, yo, du hast leicht reden. Du sitzt ja da irgendwie 50 Jahre im gleichen Beruf, klar kannst du mir sagen, geh mal ein bisschen Risiko und keine Ahnung was, aber du hast ja kein Problem damit. Und deswegen, das finde ich zum Beispiel spannend, dass das ja kam und da ja dann auch eine krasse, harte Zeit quasi kam, aber die sich ja wie so ein Investment quasi gerade immer wieder auszahlt sozusagen. Ne?
Ja, und das war halt auch, wie du gesagt hast, so eine Art Lernreise in kompakt halt. Ne? Und da war für mich zum Beispiel auch irgendein Punkt relativ klar, auch wenn man da wieder hinter die Kulissen guckt, ne, was ist das eigentlich so ein Startup im Tech-Bereich, ne, was machen die so, wie funktionieren die? Und wenn du alles so lernst über die Mechaniken und die Vorgehensweisen und die Bruttomargen und dann denkst du so, ah, deswegen sind viele Leute so geil darauf, weil das halt eben 80% der Regel ist an Marge, so, das ist halt geil. Ja. Und ja, aber da war für mich auch irgendein Punkt klar, so, okay, das ist zwar schön gut und jetzt beherrsche ich vielleicht dieses Handwerkszeug und könnte das auch, aber es entsteht plötzlich wieder ein neues Loch. Und dieses neue Loch war so, ja gut, aber was bringt das denn? Also willst du vielleicht irgendwas kreieren, wo du am Ende von sagst, ja, aber eigentlich schäme ich mich dafür. Also du machst
gar keinen Nutzen,
ne? Oder du sagst, ich habe die Welt damit eigentlich eher zu schlechteren Ort gemacht. So. Und dann war es halt das Nächste von wegen, okay, was kannst du vielleicht als Nächstes tun, wo du dieses Loch oder welche Vorbilder siehst du jetzt oder welche Leute siehst du jetzt, die vielleicht irgendwie ein bisschen geschickter damit umgehen, nicht nur sagen, ich will maximal einfach Kohle in diesem Modus, halt diesem Startup-Modus, sondern vielleicht kann ich irgendwas tun, wo ich für mich selber wenigstens rechtfertigen kann, dass da irgendwie ein bisschen mehr hintersteckt als nur halt pur. Und dann merkst du halt, oh, das ist ziemlich schwierig. Dann beschäftigst du dich aber damit, suchst dir neue Vorbilder und denkst dir so, oh, vielleicht der Typ, der Nike gegründet hat, ist es vielleicht nicht, aber vielleicht auch schon. Vielleicht ist das cool, hat so viele Athleten gesponsert. Und dann guckst du links und rechts und denkst dir, oh, es gibt auch andere Leute, die haben es anders gemacht. Und dann beschäftigst du dich mit anderen Leuten und auf einmal öffnet sich so der Kreis, aber du schaust irgendwie ganz woanders als noch vor 5 Jahren, wo ich einfach nur so ein bisschen Wall Street geguckt habe. Jetzt guckst du auf einmal nicht Silicon Valley, nicht Wall Street, sondern auf einmal filterst du viel mehr und auf einmal suchst du dir neue Vorbilder und dann war das für mich immer wieder so ein und dann war es immer so wieder, okay, was ist eigentlich der Sinn und Zweck der ganzen Sache? Und dann kommt irgendwann mal noch diese nächste Stufe dazu, dass es jetzt gerade so auch die Phase ist, die Phase der ich gucke nicht nur auf Vorbilder, sondern ich gucke auch auf mich. So nach dem Motto, ja, ich kann ja Elon Musk toll finden, so ich will auch die Welt retten auf so viele Arten. Aber warte mal, kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Ne? Und dann kommen halt nochmal so andere Punkte dazu, die halt einen selbst auf einmal nochmal viel, viel mehr in den Vordergrund drücken, so nach dem Motto, ich habe irgendwann herausgefunden, was will ich, wie will ich sein, wie andere sind und was will ich leisten? Hm. Will ich den Preis, denselben Preis zahlen wie dieser Brian Johnson, der jetzt sich selbst als Experiment sieht und quasi sein und sich alle komplett monitort und damit die Menschheit verbessern will, weil er sagt, hey, das ist eigentlich die wahre Nutritional Science. So. Will ich das? Will ich 2 Millionen dafür zahlen, dass mich Ärzte den ganzen Tag untersuchen? Ich respektiere das oder Ende. Das ist auf jeden Fall irgendein Vorbild in irgendeiner Form, aber ne, will ich diesen Trade-off für mich? So. Und dann, das ist, glaube ich, so die letzte Stufe oder eine, wahrscheinlich auch nicht die letzte Stufe, aber jetzt gerade die aktuelle Stufe, die so ein bisschen dieses Außen-Innen-Balance-Ding irgendwie versucht hinzukriegen.
Kommt nicht noch ein zweiter Aspekt dazu, den ich jetzt so von dem, was du mir so persönlich in letzter Zeit so auch mal zwischendurch erzählst, dass du jetzt ja immer mehr eine Rolle quasi wächst, die, wo du Leute quasi einstellst, rekrutierst, anlernst und so, ist man nicht dann auch irgendwann selber so ein bisschen in der Rolle, wo man sagt, wie will ich eigentlich als Vorbild sein? Oder ist das zu egozentrisch und würde man sich ja zu wichtig nehmen? Aber ich will rein objektiv von außen ja versuchen zu sagen, du kannst es quasi gar nicht verhindern, dass Menschen, weil mittlerweile sind wir in dem Alter, dass Leute quasi jünger sind als wir, wenn sie anfangen mit dem Beruf. Das sind bei uns im Zweifel Referendare und bei dir Leute, die halt ins Unternehmen kommen. Und wo man dann denkt, okay, ich gebe allein dadurch, wie ich mich verhalte, gebe ich einen bestimmten Geist vor, den sich Leute dann im Prinzip abschauen oder zumindest Aspekte irgendwie abschauen. Oder versuchst du das so ein bisschen zu verdrängen, weil man gar nicht das so will, dass man so jede Handlung im Prinzip reflektiert, wo man denkt, okay, das könnte sich jetzt jemand übernehmen, weil man selber weiß, wie man mit dieser Macke im Zweifel umgeht, der von anderen aber vielleicht als Skill gesehen wird und man selber versucht, das ist es aber voll anstrengend eigentlich. Man will gar nicht, dass es wer anders auch macht, weil dann ist es vielleicht zu anstrengend und der macht sich kaputt viel zu früh. Und also ich kann mir vorstellen, dass man da ganz viele Gedanken hat. Ich kann es mal ganz kurz nur deutlich an einem Beispiel vielleicht mit dem bei mir und Referendaren manchmal so machen, dass ich mir manchmal so denke, wenn jetzt jemand zu mir kommt, denke ich mir so, ja, du siehst bei mir jetzt wahrscheinlich nicht den methodisch innovativsten Unterricht, der jetzt da irgendwie, wo du nachher zu deiner Fachleitung gehen kannst und sagen kannst, boah, da habe ich so viel Methoden mitgenommen und keine Ahnung was irgendwie. Aber das ist ja im Prinzip dieses Objektive, was man im Referendariat eigentlich lernen soll, so, wo man sagt, okay, das ist so dein, du lernst so dein Skillset in irgendeiner Form. Sondern ich kann denen halt immer nur so ein bisschen vorleben, wie so die Schüler-Lehrer-Beziehung aus meiner Perspektive sein kann und wie ich finde, weswegen meine Kurse sozusagen gut laufen. Mhm. Aber das Merkwürdige daran ist ja, das ist ja im Prinzip auch eine Persönlichkeitseigenschaft so ein bisschen. Das ist ja nichts, was du so im Zweifel dir aussuchst und wo du, klar, du kannst das so ein bisschen mehr probieren, aber es muss ja auch irgendwie zu dir passen. Es muss ja irgendwie authentisch sein und keine Ahnung, wenn du jetzt vom Typ her ganz anders bist, dann würdest du ja ganz anders damit umgehen. Nicht besser, nicht schlechter, das ist gar nicht wertend gemeint, aber ich glaube, dass das halt ein wichtiger Punkt ist. Und dann denke ich mir manchmal so, yo, wenn das jemand ist, der gar nicht so ist wie ich, denke ich mir, das wirkt für dich ja alles wie irgendwie, als wäre das gar kein seriöser Unterricht. Aber danach sagen die immer, hey, yo, ich habe mir aber so ein paar Sachen irgendwie mitgenommen, die ich irgendwie spannend fand und guck mal, wie du das da gemacht hast und so. Wo ich mir denke, ach, cool, interessant, dass das dann aber irgendwie so gesehen wird. Was man selber vielleicht gar nicht unbedingt als so eine Eigenschaft sehen würde oder als eine Sache, wo man sagt, ey, guck dir die mal ab, weil die ist voll gut. Ja, das sind so die Gedanken, irgendwie, die ich dann so manchmal im Kopf habe dazu.
Ja, also ich muss sagen, das ist jetzt nichts, ich lebe das nicht so aus in dieser, also ich finde das Modell, Modell ist ja vielleicht irgendwie auf dem Papier richtig, also
welches Modell?
Das Modell von Willi ist verantwortlich für andere Leute und Willi ist in irgendeiner Form auch damit auch Vorbild. Das ist auf jeden Fall richtig, ist nicht falsch. Gleichzeitig, wenn ich so mein Handeln im Alltag reflektiere, würde ich fast schon behaupten, ist es so, dass wenn du von außen drauf guckst, siehst du diesen Unterschied eigentlich kaum.
Welchen Unterschied, gar nicht. Sorry?
Zwischen wer ist eigentlich hier verantwortlich für was und wer ist jetzt hier, weil, und das hängt auch viel damit zusammen, wie ich quasi wie mein Wertesystem funktioniert. Eins der größten Dinge, die ich quasi an Menschen schätze in Situationen, ist einfach ihr Beitrag zu einem Projekt und ihre Leistung an einem Sache. Ich finde halt, es gibt kaum etwas weniger Wertvolles als Menschen, die nur andere Menschen koordinieren und den Ratschläge erteilen. Das ist
Referenz zu Tape 205.
Ja, also es ist wie soll ich sagen, das ist da fehlt einfach der Beweis, dass du kannst es überhaupt, was du da sagst. Und ich finde, man muss, also ich für meinen Teil habe immer am meisten die Leute geschätzt, die selber sich Sachen gut konnten und dann quasi in Notsituationen, wie soll ich sagen, so ein bisschen die vorausgepirscht und gesagt habe, hey, macht euch keinen Kopf, jetzt kriegen das hin und ich halte euch den Rücken frei so und wir machen das jetzt cool.
Aber genau das machst du ja auch.
Ja, genau, aber ich würde halt sagen, wenn du im Alltag mal so drauf schaust, dann würde ich sagen, kennst du gar keinen Unterschied zwischen, wer ist eigentlich hier der Boss, so, wer ist eigentlich, wer hat hier das Sagen. So,
aber du musst ja kein Boss sein, um Vorbild zu sein, oder?
Nee, genau, und ich glaube halt, das ist vielleicht das, was ich was vielleicht auch abstrahlt, so als Vorbildfunktion, wenn du so willst, wenn man so drauf schaut, so ist das so jemand, will ich so sein, diese Person, da wäre die Frage, oder wäre die Antwort so, wenn ja, dann verhalte dich so. Und dann wäre die Antwort, wie muss ich mich verhalten? Sei einfach jemand, der fleißig ist, der hart arbeitet, gute Beiträge macht und im Zweifel halt auch für andere Leute in die Bresche springt. So. Das ist halt so das. Und
so meinst du jetzt die Werte, die du so versuchst vorzuleben? So. Oder nicht versuchst, sondern das sind aber Werte, die dich jetzt gerade so ein bisschen ausmachen in deinem Berufskontext, könntest du sagen.
Ja. Genau, aus meiner eigenen Brille heraus. Ja. Andere sagen,
ja, es ist total weird, das über sich zu sagen. Aber
verstehe. Und all das ist nicht etwas, wo ich sage, ich gucke bewusst, was für ein Vorbild möchte ich sein, sondern das kommt dann eher aus dem eigenen Werteverständnis, nach dem Motto, was fände ich cool, wen würde ich gerne quasi neben mir haben, der vielleicht auch bei Boss ist, wenn die Person sich so verhält, wie ich mich versuche zu verhalten, dann finde ich es cool und entsprechend verhalte ich mich und vielleicht sehen andere darin auch ein Vorbild und sagen, hey, das ist cool, so will ich auch sein. Aber es ist nicht auf die Leute ausgelegt, weil mein Erfahrungsschatz selbst ist, wenn du die anderen Leute anguckst und einfach nachmachst, was andere Leute gemacht haben, dann ist das meistens nicht die beste Strategie. So, also wenn ich so gucke, hätte ich einfach das kopiert, was alle anderen immer gemacht haben, Dann war ich immer 5 Jahre zu spät gewesen bei jeder Party. Mhm. So, und irgendwann habe ich halt gesagt, es bringt halt einfach nichts. So, guck halt, die Leute sollen dir Ratschläge geben, aber ignoriere am besten alle davon. Mhm. Und denk halt selber drüber nach. Und
ja, aber jetzt bist du zu dir quasi so ein bisschen, oder uns mal so ein bisschen weg von uns beiden vielleicht so, ne? Aber kannst du auch gerne. Jetzt bist du ja zu dir quasi härter als zu dem, was wir als unsere Vorbilder gesehen haben. Ne? Wenn wir eben gesagt haben, so, ne, hier Terror Bunch und so, ich wusste ja gar nicht, wie cool die sind und keine Ahnung was. Die haben uns manchmal im Arsch nicht angeguckt, manchmal waren sie irgendwie nett und keine Ahnung, man weiß es nicht so richtig. Aber grundsätzlich fand ich ja so, fanden wir bestimmte Eigenschaften irgendwie cool und haben die ja auch im Zweifel manche Sachen wahrscheinlich bewusster übernommen und manche Sachen wahrscheinlich unbewusster. Klar haben wir uns natürlich enge Jeans gekauft für ein Breakdance machen, selbstverständlich.
Also
mega, mega geil. Ja. aber das war völlig bewusst und andere Sachen vielleicht aber eben nicht. Aber man prägt ja mit seiner Art, wenn man in einem kleinen Team sozusagen arbeitet, ne, wie so in einem Klassenraum, so sind ja manche Schülerinnen und Schüler quasi Vorbilder für mich sozusagen, weil sie vielleicht in einer gewissen Eigenschaft mega fleißig sind und irgendwie Sachen machen, wo ich denke, krass, das ist irgendwie eine coole Eigenschaft. Und andersrum wahrscheinlich genauso. Und das wird bei dir ja im Kontext quasi auch so sein, dass man jetzt nicht sagt, oh, ich verhalte mich jetzt bewusst vorbildhaft, weil schaut, ich bin der Letzte, der aus dem Büro geht, also müsst ihr das auch machen. Deswegen mache ich das jetzt, damit ihr mich als Vorbild nehmt, damit ihr mehr arbeitet. Sondern es ist ja eher so ein, ich stelle mittlerweile fest, dadurch, dass ich irgendwie 2, 3, 4 Jahre in einer Position bin, wo man irgendwie, ob man will oder nicht, irgendwie ein Vorbild ist in einer gewissen Form. Für manche mehr, für manche weniger. Manche vielleicht auch dann eben sagen, ja, das ist eine Person, die ein Vorbild sein kann. Aber für mich ist es eben nicht. Also nicht, als wäre man ein Vorbild für alle Menschen in seinem Umfeld. Aber zumindest die Ja-Nein-Frage wird sich jeder mal beantwortet haben, weil man viel Zeit miteinander verbringt, so ungefähr. Und deswegen kann ich mir halt, habe ich mich halt gefragt, ne, ob du das mittlerweile bewusster quasi wahrnimmst, dass du so merkst, ach witzig, guck mal, da sind wir gerade als Team in irgendeine Richtung gewachsen, die wahrscheinlich schon so ein bisschen von mir ausgeht. Das klingt, wie gesagt, irgendwie blöd, weil man sich selber, also es muss ja nicht positiv oder negativ sein, sondern man merkt nur so, hey witzig, ich habe diesen Tick, ich habe diese Macke, die vielleicht auch gar nicht so positiv ist. Und irgendwie haben die jetzt auch 2 um mich rum. Und das ist irgendwie witzig. Und es macht es vielleicht cool und macht es irgendwie produktiver, aus irgendeiner Form, aber es ist vielleicht auch irgendwie manchmal hinderlich oder keine Ahnung was. Das frage ich mich so ein bisschen.
Ja, ich glaube, das passiert automatisch. Ne? Man adaptiert ja immer irgendwie so ein bisschen die Gewohnheiten der anderen Leute. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist nichts, wo ich mache auch Dinge, die sind total bescheuert. Also manchmal schreibe ich Sachen in den Chat so einfach aus, weil ich es lustig finde und denke mir halt so, vielleicht denkt sich jetzt gerade was, denkt sich jeder was ein Trottel, so, ich möchte auf gar keinen Fall so sein wie der. Und das meinte ich halt mit, das ist halt nichts, wo ich sage, ich versuche bewusst eine, so im Sinne von, ich glaube, ich habe jetzt durch meine Aufgabe mehr Anziehungskraft. Deswegen verhalte ich mich jetzt irgendwie anders, weil ich Leute beeinflussen will, im positiven Sinne natürlich. Sondern ich bin eher so, dass ich einfach sage, ich mache es halt so, wie ich es halt cool finde und hoffe, dass andere es cool finden und nicht im Sinne von, oh, das ist jetzt jemand, ein Praktikant, ich muss jetzt irgendwie da die Person irgendwie lenken oder in irgendeiner Form halt positiv beeinflussen, weil ich mir denke, mein aktueller Eindruck kann ja total Banane sein für die Person, deren Kontext. Deswegen, nimm dir was aus, alles, was du cool findest, aber mit Vorsicht.
Voll. Weil ich glaube, dieses Aktive, das hat dann auch immer schnell so was Überschreibendes. Ne? Da haben wir auch schon drüber gesprochen, ob es um Kinder geht oder keine Ahnung was. Wenn ich hingehe und bin sozusagen so einem Praktikanten in deiner Situation jetzt irgendwie so ein bisschen übergestellt am Anfang, ne? Der hat wenig Erfahrung. Das heißt, alles, was wir der Person so aktiv vor allem versuchen mitzugeben, das ist erstmal da drin. Und das, dann ist es vielleicht auf einmal ein, das verdrängt dann vielleicht eigene Impulse, die da am Anfang da waren. Aber man denkt so, nee, in diesem Kontext muss ich irgendwie so sein und deswegen verhalte ich mich irgendwie anders. Und das kann ja auch was sein, was total Stress verursacht. Das war ja siehe bei mir Ref, siehe bei dir am Anfang. Ich werde nie diese Zeit vergessen, als du mir mal so, keine Ahnung, war glaube ich ein halbes Jahr lang oder so in der Sparkasse erzählt hast, ich schreibe immer diesem Innovationsteam oder so, schreibe denen irgendwie so eine Nachricht und da kommt irgendwie nie was zurück und da kam was zurück. Das war irgendwie so eine halbgare Antwort, die so voll frustrierend war und so. Ja, dass man so denkt, okay, da gibt es einfach ganz viel Ablehnung dann im Zweifel und ganz viel das Gefühl, okay, so wie ich das eigentlich machen will, das ist falsch und das ist ja der funktionierende Kontext, in den ich hier gerade reinkomme und der funktioniert ja, also bin ich ja falsch. Und das ist ja total schlimm.
Nee, das ist immer der Kontext, der falsch ist.
Richtig. Ja, eigentlich muss der Kontext sich ja so entwickeln, dass du da der Richtige für dich, also dass du in den Kontext passt sozusagen. Diesen kleinen Spagat habe ich dann in meinem Fall oft, wenn man so versucht, den Schülerinnen und Schülern, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, so zumindest versucht, so ein bisschen vorzuleben, jetzt gar nicht so aktiv, sondern weil es einfach so, ja, unser Standpunkt so ist, so, ne, dass man so dieses mal selber den Kopf anschalten und also nicht jetzt, also, wie soll ich sagen, sich nicht irgendwie alles von jedem gefallen lassen, so, ne, dass die Lehrermeinung und jetzt nur, weil jemand irgendwie erwachsen ist oder weil jemand irgendwie der Lehrer ist oder was weiß ich nicht, ist es noch lange nicht, dass diese Meinung oder diese Aussage mehr Wert hat als die eigene und keine Ahnung was. Und das ist ja aber so ein Denken, was wir ganz viel so Kindern mitgeben am Anfang in Erziehung, Grundschule und so weiter. Und das ist natürlich so zweischneidiges Schwert, weil wenn du das versuchst, selber vorzuleben und dann das quasi auch so ein bisschen, ja, anerziehst, keine Ahnung, trainierst, wie auch immer, vorlebst. Ja, und dann auf einmal merkst du, Scheiße, das wird gerade gegen dich verwendet. So in so Notendiskussionen und so Dinge. Also, da ist es einfacher, wenn man einfach sagt so, yo, halt's Maul, was der Lehrer sagt, ist Gesetz. Ist natürlich viel einfacher für so eine Notenbesprechung als, yo, Noten sind sowieso völlig random und keine Ahnung, na klar gebe ich mir Mühe, aber die sagen eh nichts über euch aus. Und dann sind die auf einmal in den Notenbesprechungen so, ja, Herr Petzer, aber Moment, so, wenn sie doch das sagen, so und so ist, wie ist denn damit und so. Dann denkt man so, das habe ich mir gerade anstrengender gemacht. Aber eigentlich cool. So, und deswegen, das sind so diese kleinen Momente, wo ich dann zumindest für mich merke, klar, so werden die wahrscheinlich auch so geworden, bei jedem anderen vielleicht, keine Ahnung, kann man ja nicht sagen, woran das liegt. Aber da merke ich manchmal, Mist. Die haben mal wirklich sich was mitgenommen von dem, wo ich das Gefühl habe, okay, ich versuche das vorzuleben.
Ja, ja.
Oder ich lebe das vor, nicht versuche, ich lebe das vor, weil ich einfach so vom Typ her bin. Und das macht es mir irgendwie anstrengender und ist eigentlich witzig, weil man daran dann so merkt, dass irgendwie Sachen ähnlich sind. Weil ich glaube, wenn das Sachen, ich glaube, wir haben ganz viele Mikroaktionen, so übernehmen wir uns von unserem Umfeld in irgendeiner Form, ob es Worte sind klar, und so weiter. Klar. Aber da wissen wir im Endeffekt dann nachher nicht mehr, ist das jetzt so, weil das so gesagt wurde, bei von wem ist das und keine Ahnung was. Aber ich finde, wenn man so lange gemeinsam irgendwie arbeitet, dann merkt man auf einmal, oh, ich sehe mich gerade so ein bisschen in dem anderen oder auch andersrum und so.
Ja, ja, ja.
Und das ist irgendwie nicht nur geil, sondern das ist halt irgendwie auch im Zweifel nervig, wie du gesagt hast, ne? Weil man ja auch nicht den Anspruch hat irgendwie oder das selber über sich sagen würde, ja, ja, mach einfach alles nach, was ich mache, dann ist alles perfekt. Cool, das wäre völlig falsch.
Nee, ich finde halt, was halt das Coolste ist, was man werden kann, ist halt, wenn man einfach aufhört, wie so eine Skulptur zu sein, die halt geformt wird durch das Umfeld, sondern wenn man anfängt, halt selber halt zu gestalten. Ja. Und das der einfachste Weg ist halt, wie bei mir damals bei der Bank, einfach zu sagen, ich sehe hier keinen Raum für Gestaltung, also gestalte ich mich mal weg. So. Ja. Und dann war es halt in dem einen Starter war es halt so, ja gut, ich habe eigentlich Raum für Gestaltung, aber halt nur so ein bisschen. Und wenn mich die großen Sachen stören, komme ich da nicht dran. Nervig. Mhm. Also gehe ich woanders hin, wo ich das gestalten kann. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann halt eigentlich alles gestalten, wenn ich will, mit allen Vor- und Nachteilen. Und das ist ja die Frage, wie viel will ich gestalten? Also wie viel Gestaltungsmöglichkeit bin ich bereit zu nehmen für den Preis, den es halt kostet, zu gestalten? Aber ich finde, wenn man da so ein bisschen rumspielt, kann man für sich so einen schönen Punkt finden, wo man sagt, ja, das ist genug Gestaltungsmöglichkeit, dass ich happy bin, aber auch nicht zu viel, dass ich unglücklich bin. Das ist so ein bisschen, aber ich finde halt alles Schlimmste ist, wenn man halt das Gefühl hat, man kann nichts gestalten und man wird quasi, man ist sich so seinem Umfeld dann ausgesetzt und ausgeliefert.
Ja. Ja, das ist, nur weil ich das Pedder-Abi korrigiere, nur kurz Mini-Punkt dazu, der Hurlmann spricht da so von dem Ausgleich zwischen Individuation und Integration quasi, dass so quasi dein Umfeld dich ja quasi so, also du kannst einmal Opfer von dir selbst sein mit einem zu starken Individualisierungsdrang und keine Ahnung was so im Zweifel, was nicht besonders in seinen Worten produktiv wäre. Also das Ziel ist quasi eine produktive Realitätsverarbeitung. Also ich begegne Realität und kann damit umgehen, spielen und kann darin sein, wie ich möchte. Und da gibt es diese zwei Pole. Einmal Integration, das ist nach dem Motto, ich bin völlig angepasst, bitte meißle mich, großer Bauer und so, ne? Und Individuation so, ich habe diesen übertriebenen Drang, alles zu gestalten, was halt eben auch schwierig sein kann, dann in Realität klarzukommen, sozusagen, ne? Um an Freunde von uns aus unserer Schulzeit zu erinnern, mit denen man manchmal zwischendurch spricht.
Ja, vor allem, wenn man eine Küche kaufen will, dann viel Spaß. Camper-Opa. Ja. Ihr Individualisten, ihr seid, ja. Außer euer Portemonnaie ist groß genug, dann könnt ihr auch gewinnen.
Dann könnt ihr ganz viel Individuation betreiben, ja. Ja, das ist interessant, weil ich mich immer so gefragt habe, so, weil wir ja immer so Vorbilder quasi hatten in einer gewissen Form, ne? Und dadurch, dass wir mittlerweile in, wie gesagt, in Tätigkeiten sind, ne, ob es das Trainer sein ist, ob es das irgendwie, ne, bei dir diese krassen Teamstrukturen, die es ja irgendwie sind, ist man ja zu einer Master wie Vorbild. Und dann habe ich mich eben gestern oder so irgendwann so gefragt, so, yo, wir sind das ja auch mittlerweile, also gezwungenermaßen, nicht so nach dem Motto, yo, wir sind voll geil und deswegen sind wir auf einmal Vorbilder, sondern eher so, oh, interessant.
Aber ich glaube, dass man ist immer Vorbild. Ich glaube, selbst damals, ne, wenn du jetzt überlegst, Schulzeit, wenn du bei der SV da sitzt als der Ältere.
Klar.
Und dann gucken die Jüngeren und sagen, oh, guck mal, der ist so cool. Okay. Das ist nie passiert, aber theoretisch hätte das passiert.
So habe ich Chiara bekommen.
Siehst du?
Starstruck, nein. Aber
so. Okay, wir beenden das hier. Für immer. Cringe, Digga, cringe. Oh,
schön. Nee, aber nur weil ich jetzt sagte, dass wir mittlerweile so an dem Punkt sind, wo man das ja auch so mehr so aktiv steuert. Und dann irgendwie dann so ein Punkt ist, wo man auch sagt, okay, vielleicht habe ich ja auch mittlerweile irgendwas so erreicht, aber trotzdem ist man ja noch, also da, an diesem Punkt waren ja damals unsere Vorbilder so, ne? Die waren ja dann 30, 32, 34 und die haben sich wahrscheinlich genauso dann gefragt, yo, irgendwie keine Ahnung, ich kann irgendwie einen Backflip, aber sonst kann ich ja gar nichts. Also guck dir mal lieber nichts von mir ab. Und das finde ich irgendwie witzig, dass man jetzt, weil ja jeder in diesen Punkt quasi kommt und ich würde sagen, damals so mit 18, 19, da war das noch viel mehr, wie du gesagt hast, man lebt einfach mehr so in diesen Tag rein, man macht einfach, man gestaltet, ja, man, ja. Man guckt einfach, was hat man Bock zu machen und jetzt ist es mehr so dieses, okay, ich habe ein gewisses Kontingent und diese Zeit kann ich irgendwie selber einteilen und muss überlegen, wie nutze ich die und finde ich irgendwie ganz
interessant. Man hat plötzlich mehr Rollen, die man erfüllt, ne? Und total. Deswegen auch vielleicht mehr Vorbilder und man denkt so, okay, wie kann ich ein guter Freund sein, wie kann ich ein guter Sohn sein, wie kann ich ein guter Lehrer sein, whatever und dann auf einmal muss man irgendwie hat man quasi statt ein Vorbild, nämlich ich will einfach nur Breakdancer werden, hat man auf einmal so, ich muss alles.
Das geht gar nicht, ja, genau. Ja. Nur das vielleicht, ja.
Ja.
Yes.
True that.
True that. Dann packen wir es mal.
Yes, sir.
Und ja, nächste Woche gucken wir mal mit 1. Mai und so, aber ich glaube, Sonntag sollte trotzdem irgendwie passen.
Ja, wenn ich Internet habe. We'll see.
Ah, yo, wir ziehen ja Samstag um. Stimmt. Yes, Samstag ist Umzugsschmumzug. Yes, yes. Ja, okay.
Aber ich weiß, es ist am Freitag, dann können wir entsprechend.
Genau, wir gucken mal, sonst hört ihr was von uns. Grüße an Sexy Man und einen wunderschönen Abend. Peace out.
Ciao, ciao.